Mr. Futsal, the podcast.
Mr. Futsal, the podcast.
Mr. Futsal, the podcast.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde des gepflegten Hallenfußballs, auch Futsal genannt. Hier ist Podcast Nummer 232 von Mr. Futsal, 2x20 netto hier am Mikrofon. Eure Stimme des Hallenfußballs, Futsal-Ökonomist Daniel Weimer, die Livestream-Stimme. Oh. Und auf der anderen Seite eure Stimme natürlich der rationalen Vernunft, Sebastian. Das letzte Mal darf ich es nochmal sagen, Rauch. Hi Sebastian und erklär doch mal, warum ist denn das letzte Mal Rauch?
Hallo Daniel und hallo an alle da draußen, die wieder reingeschaltet haben hier bei uns. Genau, also vor längerer Zeit habe ich geheiratet, Daniel, das weißt du. Du warst damals sogar präsent sozusagen. Auf jeden Fall hätte ich dich gerne eingeladen.
Ich weiß nicht, auf der Hochzeit präsent.
Christian war präsent, aber unabhängig davon. ist auch ein ziemlich weiter Weg. Aber was ich jetzt sagen wollte, zwischenzeitlich haben meine Frau und ich uns geeinigt, dass wir den Namen ändern, wenn man so möchte. Denn damit verbunden habe ich jetzt einen neuen Nachnamen. Und den könnte ich dann jetzt zelebrierend hier einführen. Nein, also der neue Nachname ist eigentlich Stüpper.
Stüpper. Okay, dann guck ich
mal, rappen, du kannst spitten, was mir egal.
Geil.
Aber es ist völlig okay. Namen sind eben Schall und Rauch. Ich bin Sebastian, du bist Daniel und am Ende des Tages sollten wir uns immer die Frage stellen, anstatt über Personen und Namen zu diskutieren, warum machen wir das hier, Daniel? Warum machen wir das hier?
Ich habe was Neues hier, warum wir das machen. Pass mal auf. Ach, zwei Gründe, warum wir das hier machen, den Podcast hier einmal.
Natürlich mache ich es nur für Geld. Nur für Geld.
Das ist die eine Sache natürlich immer und die andere ist hier.
Ich finde es auch richtig, weil nämlich jemand, der eine Show macht, ist der Boss.
Darum geht es uns doch. Wir sind der Boss.
Ja, geil.
Jetzt haben wir Kinski. Kinski war deine Idee, die Kinski-Satz genau. Mir reinzunehmen.
Ja, das ja, Kinski ist geil. Sorry.
Also. So, ja.
Genau, ja, war eine interessante Woche, Daniel. Und Wochenende sowieso, brutal, echt. Bundesliga ist wieder gestartet. Beim DFB, ich war ja in Frankfurt.
Ja, erklär du doch erstmal, was du gemacht hast. Ich habe das auch im Livestream nur ganz kurz angeteasert und ich glaube beim letzten Podcast auch nur ganz kurz, dass du nicht da warst, dass du beim DFB bist. Mhm. Aber ja, vielleicht starten wir damit. Wo warst du denn, Sebastian, während ich mich im Livestream abgeschwitzt habe?
Ja, also eins muss ich auch sagen. Also ich wäre auch sehr gerne in Köln gewesen und hätte dich als Co-Moderator und Kommentator, Entschuldigung.
Ich habe jetzt einen neuen guten Kommentar. Hat der Joscha super gemacht.
Fand ich auch brutal. Also guten Job gemacht. Aber sollte ich Zeit haben, komme ich gerne dazu. Unabhängig davon, genau, ich war am DFB-Campus am Wochenende, weil der DFB in diesem Jahr die Futsal-Trainerausbildung entsprechend didaktisch und methodisch entsprechend ausgearbeitet hat und jetzt auch entsprechend, vorhanden ist dieses Ganze. Wir können also ab diesem Jahr, startend mit dem Futsal-Zertifikat, in die Futsal-C-Lizenz und dann in die Futsal-B-Lizenz beim DFB. Also es gibt jetzt also seit diesem Jahr, mittlerweile auch schon online beim DFB, kann man alles einsehen, die Landing Pages, so nennt man es. Ein Futsal-Trainer-Lizenzsystem, Daniel. Und dafür war ich am Wochenende jetzt in Frankfurt und vor allem, es war eben eine diesbezügliche Referentenschulung. Und hier ging es dann vor allem um das Futsal-Trainer-Zertifikat, also den Startschuss. Das Erste, was man als Futsal-Trainer machen muss, wenn man diesen Weg geht. Und genau, da wurde ich vom Landesverband Westfalen abgesandt. Und es war sehr interessant und ich fand es ist auch sehr gut, muss ich sagen. Also es ging nämlich sehr viel um Methodik, Didaktik, Vortrag und die Inhalte natürlich. Es war eine heterogene Truppe, muss man sagen. Einige, die relativ neu aus den Landesverbänden auch im Futsal sind, die das dann auch als Referenten dort machen sollen. Und andere alte Hasen, wie mich beispielsweise. Aber auch Michael Wehling. Kennst du auch noch, aus Essen?
Ja, aus Essen, ja, sehr schön.
Der in Niederrhein auch mit dem Stützpunkt arbeitet, der war auch da, richtig cool, war schön, ihn zu sehen. Andere Gesichter aus Schleswig-Holstein, Sergio, hier, liebe Grüße, richtig geiler Typ. Und so weiter und so fort. Also viele Gesichter wieder gesehen. Aber es war wirklich ein sehr schönes Wochenende. Man konnte gut connecten, aber man konnte auch einiges mitnehmen für seine eigene Lehre und Referentenaktivität im Bereich Futsal und damit verbundene Landesverbände. Also das war gut. Und auch die beiden Referenten, die uns das näher gebracht haben. Also eigentlich, wir haben uns das alle gegenseitig näher gebracht, weil es war sehr, sehr interaktiv. Aber Maximilian Maleschka und Lukas Weber vom DFB, beide eben für diesen Kontext Futsal-Trainerausbildung beim DFB auch dann mitverantwortlich. Das waren unsere Referenten an diesem Wochenende und die haben das aus meiner Sicht auch wirklich sehr gut gemacht. Also muss man sagen, methodisch, didaktisch, durchdacht. Insgesamt, ich habe da echt mit einer starken pädagogischen Brille drauf geschaut, muss ich ja ehrlich gestehen.
Was du ja sonst nie tust.
Nie, ne? Aber du weißt es ja auch und du hast ja auch die letzten, jetzt mittlerweile 20 Jahre im deutschen Futsal fast schon mitgemacht. Und wir haben selten etwas entsprechend auch pädagogisch gut durchdachtes und geplantes, auch in, sagen wir mal, bei irgendwelchen Lehrgängen, bei denen wir ja auch waren, erlebt. Muss man einfach so sagen, da sind wir ganz ehrlich. Und diesmal muss ich sagen, haben die es wirklich sehr gut gemacht. Also Kompetenzmodelle entwickelt, um diese Ausbildung dann auch entsprechend ja, qualitativ, pädagogisch auch richtig gut zu machen. Darüber haben wir auch da wirklich intensiv gesprochen.
Sollen wir mal hier einen Applaus lassen, oder?
Sollen wir hier? Ja, bitte. So. Ja, genau. Das musst du einfach betonen, ne? Und ich würde mich natürlich freuen, wir sind auch in Kontakt jetzt dann hoffentlich weiter, dass wir auch entsprechende Vertreter vom DFB hier mal reinkriegen, ja, die das dann auch mal vorstellen können, weil die das natürlich auch konzipiert haben und dann sollen sie es auch entsprechend auch gerne vorstellen. Ich könnte natürlich jetzt noch einiges ausholen dazu und einiges erzählen. Ich muss aber sagen, einfach insgesamt, es wirkt durchdacht, es ist interessant und damit verbunden sicherlich ein im Bereich Trainerausbildung, welche Auswirkungen diese dann auch wieder hat auf die Entwicklung des Futsals, weil ich denke, da ist jetzt auch nicht immer sofort der direkte Bezug zu einer Entwicklung in der Breite oder sonst was, aber Trainer vor allem, das haben die wirklich jetzt auf die Bahn gebracht und da kann man sich drauf freuen in Deutschland.
Das heißt, vielleicht mal zusammengefasst, du machst dann in Westfalen die Weiterbildung für entweder Fußball, Lizenzverlängerungen oder Futsal-Trainerzertifikat für Futsal-Trainer, richtig?
Ja, also es wird in den Landesverbänden, da spreche ich nicht nur für Westfalen, sondern auch nach Austausch mit den anderen Referenten aus den Landesverbänden in Deutschland, sicherlich darauf hinauslaufen, dass man ein Futsal-Zertifikat machen kann, damit also seine Basis legt für seine Futsal-Trainer-Ausbildung, die man dann über C-Lizenz und Futsal-B-Lizenz weiterführen kann. Aber zugleich können halt auch Fußball-Trainer, die sich für Futsal interessieren. So könnte der Landesverband das theoretisch machen. Ich denke, dass das, da muss man schon unterscheiden zwischen Ausbildung und Fortbildung, weil das eine wäre Ausbildungsstart und das andere ist ja im Fortbildungskontext. Aber ich denke, so wie ich auch im Austausch gemerkt habe, dass viele Landesverbände eben auch dadurch die Teilnehmerzahl auch generieren wird, dass sie da auch eben eine Verlängerung für die Fußball-C- und B-Lizenz, also die Fußball-Lizenzen, ermöglichen werden über dieses Futsal-Zertifikat, damit auch die Hütte voll wird. Und dann hofft man eben, ich habe es am Wochenende auch so ausgedrückt, dass man bei diesem Zertifikatskurs auch bei den Fußballtrainern nicht nur irgendwie, ich sage gerne, nur ein Glas füllt, sondern eine Flamme entfacht. Wenn die Flamme entfacht, vielleicht gehen sie dann auch den Futsal-Way in einer Art und Weise. Und vielleicht bleiben dann aus jedem Kurs eine Handvoll über, die auch noch in die C-Lizenz gehen. Und dann kann man vielleicht mit einer gewissen Anzahl an Kursen eine C-Lizenz füllen. Ja, also wenn du vielleicht 4, 5 Kurse gemacht hast, vielleicht hast du auch einmal 20 Leute zusammen, die dann in einer C-Lizenz münden. Und das wäre natürlich dann auch in der Hinsicht sehr gelungen. Da muss man einfach sagen.
Ja, auf jeden Fall. Genau. Ich meine, wenn man um Lizenzen und Trainer ausführt, ich meine, das muss sich auch jeder hier selber beschaffen.
Fang endlich an. Du darfst dich nicht darauf verlassen, dass die Welt dir auf halbem Weg entgegenkommt. Das hat sie gar nicht nötig. Verstehst du, was das bedeutet? Wenn du was willst, mein Junge, dann musst du es dir nehmen.
Ja, genau. Siehst du, zack, dann holt er die Zertifikate. Er kommt keiner und sagt, ihr seid Futsal-Trainer.
Genau. Ja, kommt alle nach Westfalen. Wir machen das in diesem Jahr auf jeden Fall noch, denke ich. Da kann man das Futsal-Trainer-Zertifikat machen. Hamburg macht es auch schon. Bayern macht es schon. Da wird sogar schon die C-Lizenz angeboten am Ende des Jahres. Stimmt. Dann muss sie noch füllen, aber die haben noch Zertifikatskurse und
so weiter. Hat aber auch jeder Futsalverein, den es gibt, einen Futsaltrainer. Ich meine, so viel haben wir ja nicht. Wir haben nur,
ja, ist auch die Frage. Also am Ende hast du halt echt eine teilweise in Mannschaften vielleicht mehr Trainer als, also guck dir mal, also es gibt ja Vereine, da gibt es, da sind ja Spieler auch schon mit einer B-Lizenz ausgestattet, während aber Trainer dann, also ich will nicht sagen, dass es da vielleicht auch mal irgendwann Kompetenz-Asymmetrien geben könnte, beziehungsweise es gibt halt immer so eine Art Autoritätsheuristik nennt man das und Macht, und da können dann auch eben entsprechende Diskurse bis hin zu Streitigkeiten entstehen. Also das Potenzial dadurch wird natürlich auch erhöht, aber im besten Fall ist jeder Trainer dann Trainer einer Mannschaft. So, also vielleicht entstehen ja mehr Mannschaften daraus, dass, weil wir mehr Trainer entwickeln.
Aber es ist eine gute Sache, dass du da warst, dass du mit Mr. Futsal auch mal auf dieser Bühne natürlich vertreten hast, alle gesehen haben. Der Sebastian, der hat ja wirklich Ahnung, der quatscht nicht nur ins Mikrofon, sondern der kann auch wirklich was. Das ist ja auch immer gut. Wahrscheinlich, ich weiß schon, du hast bestimmt nur rumgeschrien, das hier hast du bestimmt nur rumgeschrien.
Eine Bande von Idioten!
hast dich hoffentlich gut verhalten, Sebastian. Nein, aber waren ja nett, hast du gesagt.
Es gab, Daniel, ganz ehrlich, es gab keine Idioten so bei diesem Lehrgang. Also es ist wirklich
schön,
so.
Ja.
War wirklich schön. Und das gab es aber auch selten. Also, aber wir haben schon erlebt, also ich weiß noch, wir haben das ja auch schon erlebt, dass Daniel, dass das jemand zu einem Lehrgang kommt, ersten Tag, geht weg, kommt nach am Lehrgangsende wieder und holt sich das.
Ah ja, und lässt den Stempel. Die.
Kannst dich noch erinnern, ne? Das ist für mich, den würde ich als entsprechend, das wäre vielleicht mit einer Idiotie verbunden. Aber nee, das war astrein, super coole Truppe. Wir werden auch aus dem Podcast, für den Podcast da einige Leute von hören. Das ist auch schon soweit. Denn wir haben da connected und wirklich auch sehr interessante Menschen, muss man auch sagen, für den deutschen Futsal. Und und ich freue mich, wenn, ja, vielleicht können wir sie auch in den Podcast holen und einfach mal über deren Projekte im deutschen Futsal sprechen, über die Landesverbände, in denen sie tätig sind. Ich glaube, da können wir echt auch hier nochmal interessantes Wissen für die Futsal-Community und für die Entwicklung des deutschen Futsals hervorbringen. Genau, also es war in der Hinsicht ein produktiver und am Ende dann auch ein optimistisch, und ich sage auch optimistisch realistisch, ausblickendes Wochenende. So würde ich es ausdrücken. Also es war wirklich gut, und deswegen sitze ich hier auch mit guter Laune tatsächlich, Daniel, und habe auch die Bundesliga dann auch weiter mit guter Laune verfolgt, mit einigen Überraschungen auch.
Kommen wir gleich.
Genau, da machen wir dann am Ende. Aber du kannst ja jetzt mal weiter erzählen. Du hast ja
News. Ja, ich kann ja mein Wochenende den Livestream mal auf die Bundesliga und wenn wir dabei sind, legen. Ich würde sagen, wir machen erstmal Standard durch. Feedback, internationale News, nationale News, und dann kommen wir auch schon zur Bundesliga. Oder? Ja, komm, halt den Old Way sozusagen. Weil bei Feedback habe ich selber Feedback an uns oder an die Community. Ist auch nicht schlecht. Ich habe ein paar Sachen gelernt die Woche. Bei der Vorbereitung zum Livestream und auch ein paar Sachen noch gemacht. Das eine war einmal, für alle, die Futsaler, du hast im Prinzip alle Futsalvereine, du kannst bei Instagram ja Musik auswählen für deine Reels und Beiträge und so weiter. Die sind aber nur lizenzfrei, also gerade bekannte Lieder, für private Accounts. Jede Art von Verein, auch wir und so weiter, sind eigentlich keine privaten Accounts mehr. Das heißt, du darfst diese Lieder eigentlich nicht verwenden. Du musst dann, da habe ich das erstmal auch neu gelernt, dann darauf achten, dass die Lieder immer so ein kleines Flag hinten dran haben für RF. Und du kannst bei Instagram bei den Reels dann auch filtern nach lizenzfreien Liedern, und nur die darfst du dann verwenden eigentlich. Betrifft wirklich jede, so wie jetzt die KI-Rechtsberatung mir mitgeteilt hat. Das betrifft wirklich dann eigentlich fast jeden Verein, weil in jedem Verein geht es um Sponsoren, und damit ist es wieder kommerziell irgendwie. Und deshalb immer alle aufpassen, weil da kommen dann wohl auch teilweise ein bis zwei Jahre später erst die Mahnung ins Haus, die dann so 3.000, 4.000, 5.000 Euro von dir wollen. Also ich habe erstmal alles umgestellt. Mach das erstmal. Also
ist spannend, ne? Also vor allem, deswegen sollte man vielleicht auch nicht, wenn man sowas macht, auch nicht so viele Daten immer von sich preisgeben, ne? Weil die müssen ja dann auch wenn du da alles reintickerst. Ja, aber spannend, und sollte man aufpassen auf jeden Fall. Vor allem, ich denke, da wird es vor allem darum gehen bei kommerziellen Angeboten. Also, und Vereine zum Beispiel auch, da geht es ja auch um, wenn du Hallenmusik hast, ne, musst du ja eigentlich auch entsprechend GEMA-technisch angemeldet sein. Das muss man auch mal bedenken. Das habe ich damals beim MCH. Da musste ich alles machen. Für jedes Spiel haben wir das alles angemeldet, musst ein bisschen Geld dafür zahlen, aber dafür hast du freie Wahl, eben dann auch deine Musik. ja, so ist es. Die Künstler sollen ja auch daran verdienen und ja.
Ja, bei Instagram, daher, ist das, ich habe das so ein bisschen recherchiert, da gibt es richtig so Abmahnmaschen, also die großen Verlage oder Lieder sind ja eher zufrieden, wenn man, oder
ja,
die sind ja eher froh, dass die Musik geteilt wird und damit dann auch viral bleibt. Es gibt dann wohl Lieder, die dann eigentlich speziell darauf auch aus sind, auf diese Abmahnung, ja, okay, weil damit lässt sich halt viel Geld verdienen, wenn die Dinger jeder benutzt, ne? Aber ja, ja, okay. Das war ein kleines Learning. Ein anderes Learning war, witzigerweise musste so an dich denken, du bist ja ein Futsalsager. Ich bin ja eher die Futsalsager. Und tatsächlich, ich habe jetzt mehrfach festgestellt, wenn man mit einer KI spricht und Texte einsprechen möchte, also nicht mit der, nicht grundsätzlich mit einer KI, sondern Spracheingabe auf dem Computer oder gerade am Handy, betrifft ja auch WhatsApp-Nachrichten einsprechen, dann kommt man mit Futsal eigentlich immer zum richtigen Wort und bei Futsal, dann verwuschelt ihr das viel, ja, häufiger.
Nein,
Sebastian, du bist jetzt, mein Mann jetzt.
Ich bin kein Sprachwissenschaftler, aber ich kann es dir trotzdem irgendwie auch wissenschaftlich versuchen zu erläutern, denn oder zumindest logisch, denn Futsalzaler oder Futsal de, du kannst aussprechen, de Salao, wie auch immer, da ist das U ja betont, ne? Fut, so. Und das Kürzel aus Fut und Sal, also der da rausgenommen, ergibt dann eben Futsal.
Ah, okay. Also der letzte mit der.
Also wenn du die portugiesischen und spanischen Fründe dieser Sportart ernst nimmst und honorieren möchtest, dann nennst du dieses FIFA-Marketing-Wort Futsal, weil Futsal ist so englisch, Futsal. Futsal, weil es dann wirklich den Original, der Original-Futsal-Sprache dann auch gerecht wird und honoriert die Entstehung dieser wundervollen Sportart.
Okay. Also ich fand trotzdem die Erklärung hier viel besser.
Football Salsa, kurz Futsal.
Also das war immer Football Salsa, ist auch dabei. Ja, naja, aber hey, schön, was gelernt. Wenn ihr alle was, ja, einsprecht, sprecht in Zukunft Futsal ein, dann seid ihr bei der WhatsApp-Nachricht eingesprochen, viel schneller am Start. Und ja, was ich auch gelernt habe, ist Instagram, das ist natürlich jetzt super für uns, aber auch für alle Futsalvereine. Bei Instagram und Meta hat jetzt für den deutschen Markt schon die automatisch über Übersetzung, die Sprachübersetzung und lippensynchrone Übersetzung freigeschaltet für einige Sprachen. Das heißt, du lädst ein Reel hoch, ein Video und übersetzt das dann simultan auch die Lippenbewegung passen in eine von 6 Sprachen, die man auswählen kann. Das habe ich schon bei 2 Beiträgen bei uns nämlich gemacht. Bei 2 anderen hat er es dann nicht übersetzt, hat einen Fehler gemeldet. Man kann es einmal am Tag aktuell machen. Und das heißt, wenn ein anderer einen portugiesischen Account hat, dann ist unsere Mr. Futsal Message, zum Beispiel unsere Zitate, da hat es geklappt. Dein Zitat war auf Japanisch oder auf Hindi möglich oder auch auf Spanisch und Portugiesisch. Geil. Das heißt, das wird dort automatisch in der Sprache des Accounts angezeigt. Weil mir ist auch aufgefallen, dass bei Instagram jetzt immer mehr Beiträge sind mit super perfektem Deutsch und dann zum Beispiel aus dieser Katastrophe in Nepal berichten. Und dann sieht man, wenn man unten auf KI klickt, dann siehst du die Sprachen, die du auswählen kannst, auch Originalsprache.
Ja.
Fantastisch, unfassbar gute Qualität. Und damit geht unsere Message jetzt natürlich auch noch viel weiter raus.
Ja, crazy. Also du hast mir darauf aufmerksam gemacht. Ich habe dann einfach mal das Reel mir angeschaut und habe die Sprachen ausprobiert. Ich habe dich auch mal ausprobiert.
Ja.
Die Stimme ist nicht mehr ganz die gleiche. Also die verändert sich schon. Aber es ist einfach sehr spannend, auch dass die Lippen, die sich damit bewegen.
Ist, total. Ist wirklich aber crazy. Es ist nah dran. Englisch ist sehr nah am Original.
Ja, Englisch ist sehr nah am Original. Ich finde Spanisch ist auch sehr nah am Original. Französisch fand ich noch am nächsten bei mir. Aber vielleicht habe ich eine französische Stimme, wer weiß. Ja, aber was ich sagen wollte ist, was meinst du, wie lange dauert das, bis wir uns die ganzen Folgen, zum Beispiel bei YouTube gibt es ja diese automatische Sprachveränderung. Können wir das nicht eigentlich auch bei YouTube so anbieten, dass das dann direkt übersetzt wird? Also
ja, du kannst dann, weiß ich auch nicht, mit Stimme ist ja schwer, der kann ja automatisch die Schrift übersetzen, ich weiß auch nicht, muss ich mich mal beschäftigen.
Ja, nee, es gibt ja bei YouTube, wenn du dir so mal mittlerweile internationale Podcasts oder sowas, kannst du direkt auf Deutsch, dann sprechen die Deutsch
mit derselben Stimme. Das wird genau dasselbe Modell sein, habe ich bei YouTube ist mir noch nicht aufgefallen. Ja. Okay, machen wir auch. Wir machen alles. Genau.
Ja, mach ich ja. Dann kann die ganze Folge mit all der
geil.
Mit
und unsere Show. Sebastian, pass auf, wenn die Show international kommt, dann deshalb.
Ich finde es auch richtig, weil nämlich jemand, der eine Show macht, ist der Boss.
Der Boss. Genau. Ja, ja. Ist, genau. Dann wird sogar Klaus Kinski übersetzt.
Das ist richtig. So, okay. Weiter, wir verquatschen uns gerade wieder. Dann gab es einmal eine Nachricht, Feedback aus der Community von Erop auf Instagram, glaube ich. Nochmal der Hinweis zur Hot-Sache mit dem Vorfall letzte Saison und jetzt mit dem MCA Bielefeld. Bezüglich der Diskriminierungsvorwürfe und Beleidigungen. Und da gab es nur mal der Hinweis, dass Hot schon in der Halle, man hat oder zu den Fans in der Halle, da sich distanziert hat und dazu aufgerufen hat, das auch zu lassen und dass das nicht zum Verein passt. Fand ich nochmal okay, auch nochmal komplettes Bild, wir sind nicht überall. Also man hat sich da vor Ort mit den Fans da wohl distanziert in Hohenstein. Aber das war nicht unsere Story, aber zur Kommentierung.
Wer hatte sich da nochmal gemeldet?
Keine Ahnung, ihr Rob.
Ah, okay. Ja, ich glaube, ich hatte sogar darauf geantwortet. Weil erstmal cool, die Info hatten wir nicht, dass die in der Halle sich da gemeldet haben. Aber ich sag mal ganz direkt, als Bundesliga-Club national vertreten, profitierst als gemeinnütziger Verein von den Vorteilen des Sozialstaats, dann musst du diesen auch vertreten. Dann musst du dich öffentlich da ganz klar öffentlich von diesen entsprechenden, ja tatsächlich auch mittlerweile Tatsachenverhältnis dann auch distanzieren. Und unabhängig davon, ob das deine Zuschauer waren, irgendwelche, was auch immer, es ist in deiner Halle passiert, es sind dann deine Zuschauer, dein Anhang, wenn man so will, der hängt dir dann eben an. Und ich spreche natürlich auch aus einer etwas persönlicheren Perspektive, weil ich beim MCH tätig war, als wir die Drohbriefe aus Hohenstein bekamen. Und die waren wirklich, da musste die Polizei entsprechend eingeschaltet werden. So, und
wer hat die damals nochmal bekommen? An wem waren die gerichtet?
Der Verein. An Spieler, und es standen Dinge drin, die will ich gar nicht äußern. Also das ging hin bis zur Lebensbedrohung. Und das ist der Punkt. Da muss man sich öffentlich distanzieren. Ansonsten ist das aus meiner Sicht in unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung damit verbunden, dann eben auch den Schutze dieses wird es nicht gerecht, und der Verein profitiert aber eben aus diesen sozialstaatlichen demokratischen Strukturen. Und deswegen bin ich da so kritisch. Das ist eben der Punkt, weil das auch dann Haltung ausmacht, eine Haltung, die aber schlussendlich dann auch begründbar ist und nicht nur einfach daher gefloskelt ist aus irgendwelchen moralischen Dimensionen, so, sondern tatsächlich sachlich begründet, und deswegen meine Kritik da. Kann aber verstehen, dass wenn man weiß, vielleicht war man sogar selbst in der Halle, dass man das dann als gegessen sieht, aber ich kann es nicht als gegessen sehen, weil ich war nicht in der Halle und das ist ein Bundesliga-Club.
War ja auch nur die Komplettierung der Geschichte. Jetzt habe ich Bastian schon wieder aus der Kalten rausgelockt. So. Schnell Themenwechsel hier.
Weiter.
Was wirklich spannend ist, wir hatten diskutiert im letzten Podcast über den Trainerstützpunkt in Thüringen, in Erfurt, und inwiefern der jetzt vom DFB finanziert wird oder vom Landesverband. Jonas hat sich gemeldet vom Blumenstadt. Schöne Grüße gehen raus, hören ja auch mit dem Podcast. Ist mal toll, dass man sich da zurückmeldet. Und zwar tatsächlich hat man mit dem DFB wohl auch kommuniziert, ob man nicht eben in Erfurt einen Stützpunkt aufmacht, weil man den Club hat, weil man Strukturen hat. Es wurde dann natürlich auch irgendwie verständlich auf Jena hingewiesen, auf Leipzig hingewiesen. Und dann hat man jetzt entschieden, dass der Thüringer Fußballverband den Erfurter Futsalstützpunkt finanziert und als Träger auftritt. Ist natürlich nicht das Full Package vom DFB, aber wir haben jetzt sozusagen einen 14. Futsal-Jugendstützpunkt in Erfurt damit. Ich meine,
das. So was finde ich fresh.
Hey, auch mal einfach als Verband. Das ist für mich der erste Verband, der aktiv investiert in einen Trainerstützpunkt. Ich meine, hey, das kann man auch mal ruhig feiern. Das hier, wo ist denn hier? Geil. Dass auf der Landesverbandsebene was läuft.
Bei dem Lehrgang jetzt am Wochenende am DFB-Campus waren auch mehrere Vertreter aus Thüringen. Haben mir auch ein bisschen erzählt, was sie so vorhaben. Sehr spannend. Und da auch nochmal liebe Grüße in die Richtung. Und das ist ein gutes Zeichen, dass der Landesverband sagt, hey, hier, wir unterstützen euch, wir machen diesen Stützpunkt, das ist ein reiner Landesverbandsstützpunkt jetzt in der Hinsicht. Weil beim letzten Mal habe ich ja gesagt, meine letzte Info war irgendwie, dass das irgendwie ein DFB-Stützpunkt werden soll oder so, oder sei ist, aber ist er nicht. Wie gesagt, wir haben ja auch Jena um die Ecke. Aber das freut mich echt, dass der Thüringer Landesverband da entsprechend budgetiert. Und das ist tatsächlich eben nicht selbstverständlich in Landesverbänden. Und deswegen sehr cool. Also da auf jeden Fall ist der Applaus verdient.
Ja. So, dann sind wir eigentlich mit dem Feedback durch und können zu den internationalen News rüber switchen. Und da läuft hier gerade noch nebenbei bei Instagram heiß, um die News zu beenden. Weil das Erste, was gerade auch beendet wurde, ist die Supercopa in Spanien. Hier gab es ja den Pokalwettbewerb mit vier Mannschaften. Es gab einmal das Halbfinale, El Pozo Murcia gegen Palma Futsal, 8-4 für El Pozo. Und das waren gestern die Spiele. Und dann Barcelona gegen Jaén. Und hier ein 6-5 nach 6-Meter-Schießen. Und eben heute war dann das Finale. Da ich die ganze Bundesliga schauen musste und gestern auch beschäftigt war, konnte ich das nicht alles schauen. Aber El Pozo ist jetzt Supercopa-Sieger mit 5-4 gegen Barça. Ist hier ganz aktuell, hier ganz frisch, hier vor einer Stunde.
My favorite. Das El Pozo ist ja mein Team in Spanien. Deswegen, ja, sehr schön. Das hat mich auch gefreut. Und ja, gestern gab es aber auch noch der Super Taca de Futsal in Portugal zwischen Benfica und Sporting. Und Sporting.
Überraschung, wer sonst so?
Ja. Aber ey, was für ein krasses Spiel. Die Verteidigungsqualität, wie intensiv. Also man denkt ja immer, das war auch gestern, wir haben da am Abend zusammengesessen und haben uns das angeschaut. Und man denkt ja immer, die bolzen die Bälle einfach nach vorne. Ne? Also immer diese Pässe und dann geht er ins Aus oder ne, kontrolliert. Aber es liegt halt vor allem an der Verteidigungsqualität. Du wirst vorne so angelaufen und so unter Druck gesetzt, dass das eben die Lösung ist, die du wählen musst. Und wirklich spannendes Spiel. Krasse Intensität, also wirklich, also ein Träumchen. Also konnte man sich sehr gut anschauen. Und Sporting gewinnt am Ende eben nach Verlängerung 3-2. Ja, die werden sich in der Saison häufiger wieder treffen in Portugal und sicherlich auch in der Champions League ein wichtiges Wort, um die Titelvergabe mitsprechen.
Mhm. Ah, super Update, immer spannend. Wir warten ja auf Porto, dritte Liga. FC Porto muss jetzt im Futsal nach oben im Männerbereich und dann vielleicht in dieses Dreiergespann zu stoßen. Und dann sind wir schon bei dem zweiten Event, was mit Futsal ja ein paar Berührungspunkte hat und was gerade zu Ende ging, und zwar die Kleinfeld-Fußball-Weltmeisterschaft in Essen. Die lief ja die Tage durch, hat auch immer mal wieder einige Zuschauer da in Essen zu dieser Arena gebracht, die ja da in Essen in der Innenstadt aufgebaut ist. Erstmal ein schönes Eventkonzept, wirklich da Leute reinzubringen, die da auch gar nichts damit zu tun hatten, auch von bei mir auf der Arbeit so ein paar sind dann hin, haben mir erzählt, eine Kollegin, ja, ach, ich hab's irgendwie gehört, ach, wir sind mal hingegangen, wussten gar nicht, was das ist. Weltmeisterschaft, also man lockt dort mal Leute an das, was wir im Futsal ja brauchen. Wie bekomme ich Menschen, die nicht mit dem Futsal in Verbindung stehen, irgendwo in den Futsal? Ich glaube, das haben sie da ganz gut geschafft. Und ja, jetzt die Deutschland hat sozusagen mit die Futsalspieler sind dabei, Aknima, Cekic ist dabei, Haji ist dabei, nicht Haji, wie heißt er denn? So, suche ich gleich mal. Natürlich, und Max Kruse auch geschafft, also die Kleinfeld-Leute haben es geschafft, ja bekannten Namen in diesen Sport oder zu ziehen. Ich meine, die Spieler sind ja, weiß nicht, ob die überhaupt trainieren, die zieht man ja zusammen, machen diese Kleinfeld-Sachen, da gibt es ja keine richtige, gibt es eine Liga, ich weiß gar nicht. Ach, Metigi, den meine ich noch, als Futsalspieler. Also man hat dann Futsaler dabei, passt sie auch, ist ein bisschen größer, ist ja dieses, was ist das, 7 gegen 7, 6 gegen 6, größere Fußballspiel. Aber ja, ich glaube, hey, auf jeden Fall medial komplett riesig da, haben auch 51.000 Fans da, der Deutsche Kleinfeldfußballverband, haben ja Leben von dem Sponsor, dem, ja, ist ja nicht alles in einer Personalunion, irgendwie Sponsor, Präsident, Philanthrop, alles irgendwie, der sich da engagiert. Also, ja, sind wir hier Weltmeister im Kleinfeldfußball. Kann auch dem Futsal helfen, durch die Spieler, die dabei sind.
Ja, natürlich. Kann ich, also wie gesagt, ich habe auch am Wochenende von dieser Kleinfeld-Fußball-Nationalmannschaft gehört, weil die sich tatsächlich auch wohl da in Frankfurt vorbereitet hätten. Und es ist, hat schon eher so tatsächlich so Straßenkicker-Kultur mit reingebracht, könnte man sagen. Jetzt vielleicht nicht die typische DFB-Kultur, die der Kleinfeld-Fußballverband damit reinbringt in die ganze Geschichte. Aber es ist doch cool, es freut mich. Vor allem, ja, Erfolge im Sport tun immer gut, kann man immer sagen. Und am Ende des Tages sind da eben auch Futsaler dabei. wie Fuad Aklima, wie du sagtest. Und dem gönne ich das vor allem auch ganz von Herzen, weil ich ihn ja auch kenne. Und ja, er sich auch wirklich dem Futsalsport sehr, sehr intensiv gewidmet hat. Und dann jetzt sich auch, auch wenn die Früchte nicht nur im Futsal kommen, sondern auch in anderen Fußballvarianten, er ist ja auch in der Icon League schon Champion geworden. Ich gönne ihm das vom Herzen.
Ja, ja, schöne Sache. Läuft übrigens ja auch bei Sport 1. Oder lief jetzt wohl Soccer World Cup, ja, nennt sich das ja. Soccer mit A. YouTube, Twitch, also bespielen auch alle Kanäle. Auch meiner Sicht müsste auch der DFB Futsal irgendwie auch damit irgendwie eine Symbiose. Alles drei gehört irgendwie zusammen. Ist leider alles noch separat in Deutschland. Schade. Aber da auf jeden Fall kann man als eigener Verband, das ist ja immer unsere Frage, ist ein eigener Verband, welche Vorteile bietet das? Ja, das ist zum Beispiel so. Du machst deine eigenen Turniere, bist völlig frei. Ja. Okay. Aber das war eine super Sache, weil, ja, hier.
Leute, Futsal ist Fußball auf kleine Feld in Halle.
Ah, super, in Halle. Wenn ich in Halle, dann ist es Soccer. Nee, keine Ahnung. International war das hier was auf meiner Liste. Hast du noch international was?
Nö, ich hatte jetzt das Spiel Benfica gegen Sporting einmal noch erzählt, habe ja gemacht und das war es für mich.
Okay. Dann kommen wir zu den nationalen News. Enes hat sich, glaube ich, bei uns mal gemeldet, ist eher ein Feedback, habe ich hier runtergeschoben. Letztes Jahr hat der Mittelrhein-Sieger, Fenerbahce Köln Sportclub am Rhein, hat einfach keine Ehrung erhalten. Also Mittelrheinische Verband hat das wohl damals abgesagt und wurde auch nie nachgeholt. Gab nichts. Ja. Also da hat man auch hier das auf jeden Fall hier.
Haben die Leute einfach keine Lust hier oder was?
Ja, Daniel, eine große Herausforderung des Futsals in den Landesverbänden ist eben auch das fehlende Interesse des Landesverbandes.
Also unglaublich, das habe ich mir auch gedacht. Also wie unterschiedlich das ist zwischen gerade Südwest mit der Hannelore Pink, sehr, 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 sehr präsent als Verband, Thüringen sehr, sehr präsent und aktiv. Und dann die meisten anderen sind im Hintergrund wirklich überhaupt nicht präsent als Verband. So heterogen ist die Landschaft irgendwie. Das ist eigentlich auch total schade. Dann, ja, okay. So, dann hatte ich noch die Nachricht, muss ich immer mal die Infos hier aufrufen, die ich mir abgelegt hatte. Und ich vertribbel mich hier mal eigenen, die Liste ist so lang. der Modus der Thüringen-Liga veröffentlicht. Was habe ich denn da abgespeichert? Hoffentlich. Ach ja, genau. Die Thüringen-Liga, ja. Anmeldeschluss, machen wir auch gerne Werbung dafür, ist der 27.09. Austragung, jeder gegen jeden mit Finalrunde. Spieldauer 12 Minuten netto. Also man verkürzt, man macht Sammelspieltage anscheinend daraus. Man kann sich beim Thüringer Fußballverband da anmelden. Es können Vereins-, Futsal-, Hochschul-, Freizeitteams teilnehmen, was ich ja weiterhin eine Grundvoraussetzung an der untersten Liga sehe, um Futsal größer zu machen, ist ganz, ganz geringe Eintrittsbarrieren. Meld dein Team, fang einfach an, hast keine Trikots, auch egal, zieh dir Leibchen an, keinen Schiedsrichter, keine Ahnung. Also genau das ist das. Kleine Teams dürfen teilnehmen und dann kommen die dann irgendwann, von 20 bleiben dann doch zwei im Futsal halt hängen.
Genau. Niedrigschwellig, alle die Schwelle überschreiten lassen und gucken, wer bleibt, wenn die Schwelle ein bisschen steigt. Ja.
Also macht Thüringen sehr viel richtig aktuell, finde ich.
Ja, also wie gesagt, ich kann es echt nur bestätigen. Die Thüringer Vertreter, die da auch am Wochenende waren, wirkten auf jeden Fall auch sehr, sehr interessiert an der ganzen Geschichte.
Mhm. Auch jetzt das nächste, gut, Zeitraum, Oktober bis März ist jetzt Standard, aber jetzt auch wieder ab vom Standard, mal was Neues probieren. Spieltag montags 18.30 Uhr bis 22 Uhr und zur Feldfußball-Winterpause am Wochenende. Also auch hier zu erkennen, okay, was ist denn das Problem fürs Wachstum? Ja, okay, die Leute sind halt am Wochenende bei den Spielen beim Fußball. Okay, dann lass uns doch zum Wachstum das Montag machen. Dann holen wir mehr Teams ab. Also einfach mal das Ausbrechen aus diesen ganzen alten, verkrusteten Strukturen. Ja, da muss man, hier habe ich auch ein schönes Zitat, um hier Gewinner zu sein.
Wie viel man einstecken kann und trotzdem weitermacht. Nur so gewinnt man.
Jawohl, genau. Du
hast den Rocky
jetzt. Ja, einfach Rocky auch mal wieder hier abgegrast für unsere Dings. Aber ja, finde ich super, weil einfach Sachen probieren, denn die Sachen aus dem Fußball klappen halt im Futsal nicht, aber das müssten wir jetzt eigentlich nach 20 Jahren ja wissen. Aber es weiß halt nicht jeder nach 20 Jahren anscheinend. Dass man die Konzepte nicht einfach eins zu eins kopieren kann. Dann haben wir noch. Ah ja, schön, es gibt jetzt neuen Podcast. Nein, keinen neuen Podcast, gab ihn schon immer, aber jetzt hat der TSV Wallendorf wieder seinen Team Talk aufleben lassen. Mhm. Mit einer Folge, finde ich ja schön, dass ich auch an mich mal zurücklehnen kann und den Podcast am Podcast-Endgerät zu konsumieren. Habe ich mich wirklich richtig gefreut. Fand ich
okay. Zum Genießen für alle.
Fand ich richtig gut in dem Podcast, auch mit Stefan Bellentin als Moderator, also das klassische Medienteam vom TSV Wallendorf, Daniel Nötzelt und Michael Bachmann mit dabei, haben die Umstände für die Champions League erklärt. Und für mich war es wichtig, das zu wissen, auch nochmal, wir hatten ja Memo Schösser gewechselt für zwei Wochen zum TSV Wallendorf, jetzt stand er wieder in Köln für den MCH Futsal Club Bielefeld auf der Platte. Weil Davut Wehab sich den Arm kurz vorher gebrochen hat und Asowski privat verhindert war. Deshalb brauchte man eine Notlösung. Ich verstehe weiterhin nicht, warum man die Story nicht vorher auch bei Instagram oder irgendwelchen Medienkanälen kommunizieren kann. Aber jetzt habe ich es verstanden.
Ja, also, aber genau, die Begründung habe ich ja auch schon im Podcast letztes Mal erwähnt, also ganz kurz, dass das dadurch irgendwie auch verständlich ist. Wie gesagt, ich sehe da die Entwicklungsdimension, die ich in der Signalsetzung durchaus bemängle.
Mhm. Aber gut, aber jetzt haben sie das Format, dafür sind ja auch so Podcast-Formate schön, man kommt mal in die Themen rein.
Ich muss auch mal betonen, Daniel, weil du sagst ja gerade, auch das, wir können da reinhören, können ein bisschen mehr Details erfahren und wir spreaden sie dann weiter, wir sind ja Multiplikatoren schlussendlich auch am Ende. Und deswegen, auch wenn Hot vielleicht wieder, die haben ja auch einen Podcast früher gehabt, ne? Das ist immer geil, wenn die Futsal-Clubs selbst auch irgendwie Content produzieren und uns teilhaben lassen an Insider-Wissen schlussendlich oder an Insights, könnte man sagen. Und es macht sie dann auch authentischer. So ist es. Ja. Ansonsten wirkt das wie so eine künstliche Geschichte von außen. Und und ich habe ja gesagt, Wallendorf macht ja medial, haben wir schon letzte Woche geschlussfolgert, das ist ja einfach super, was die machen. So, und
ja, absolut schön, grandios. Also alles, ich glaube, die machen alles, was du machen kannst, macht der TSV Wallendorf.
Ja, genau. Also, und das, deswegen, da kann man auch einfach sagen, top. Und schön, dass die jetzt auch wieder eine Podcast-Folge rausgebracht haben.
Ja. Und was ich noch, schön, dass ich mich nochmal gelernt habe, nicht gelernt habe, aber erstmal, dass ich nochmal das Problem nochmal durchdacht habe und dass ich nicht auf dem Schirm hatte. Das Problem der UEFA-Koeffizienten und dem Setzen der Gruppen, diese ersten Gruppen in der UEFA Champions League. Weil du dann diesen 3-Jahres-Koeffizienten hast. Nur wenn du ein neues Team bist, dann hast du keinen Koeffizienten. Das heißt, wenn du, und das betrifft ja nicht gerade wenig Teams, einen Sponsor hast, der das Team jetzt wirklich pusht innerhalb von einem Jahr und dich auf ein internationales Niveau bringt, dann bist du in so einer Gruppe nur als Drittletzter oder Viertletzter gesetzt und es gibt dann ein gesetztes Team. Das war eben der TSV Wallendorf in seiner Gruppe. Und die armenischen Vertreter von Unisport waren eben in den letzten Jahren nicht in der Champions League aktiv. Deshalb waren die sozusagen nicht top platziert. Also von dem reinen Niveau, was sie gespielt haben. Ich glaube, Daniel Nötzel hat erwähnt, dass sie in der Liga oder Michael Bachmann wohl im Halbfinale 52-1 in Armenien gewonnen hätten. Wow. Also das scheint ja schon ein extremer Push auf ein Team zu sein. Vielleicht auch politisch gewollt, dass man halt ein starkes Team in Armenien hat. Und das macht es ja auch, das ist ja auch extrem verzerrend. Ja. Dann, dass du diese Gruppen setzt und dann hast du auf einmal eigentlich zwei Top-Teams in der Liga und es kommt nur einer weiter. Also ich glaube, man müsste in solchen Fällen dann doch sagen, mach mal weniger Gruppen und lass auch Gruppenzweite weiterkommen. Das wäre ja eine Lösung. Mhm. Ja, mach die Hälfte, machst weniger Gruppen, sind natürlich dann an dem Spielpark ein bisschen aufgebläht, dann hast du keine 4 Mannschaften vor, dann hast du vielleicht 6. Aber das Problem wäre so ein bisschen geringer, ja, weil wenn das mal vorkommt, dann wäre der TSV Wallendorf vielleicht als bester Zweitplatzierter weitergekommen.
Ja, so ist es, aber am Ende des Tages hat man solche Problematiken seit jeher, also im Futsal auf jeden Fall. Und das Ergebnis war dann natürlich ein bisschen enttäuschend für deutsche Futsalfans. Und diese Enttäuschung haben wir alles zum Ausdruck gebracht letzte Woche zugleich. Ja, gibt es also noch Potenzial nach oben. So kann man es doch mal.
Okay, kein Mitleid von Sebastian Rauch.
nein, also sorry. Andere Vereine haben sich durchgesetzt in andere Länder. Also, ne, und da müssen wir uns in Relation sehen. Und es ist jetzt nicht so, dass wir das erste Mal jetzt einfach in der Vorrunde raus sind, da als deutscher Vertreter dort. Und es ist ja die letzten Jahre. Das ist ja schlussendlich eine schon damit verbundene Situation, die nichts Neues hervorbringt. Und ob das jetzt damit verbunden ist oder, ne, ja, unabhängig davon, hat auf jeden Fall Waldemdorf keine Doppelbelastung mehr in diesem, in diesem Jahr, in dieser
Saison. Andere Belastung, die, auf die wir gleich kommen.
Ja.
Brauchen mehr Torhüter. Das war dann, Isenburg habe ich noch was Interessantes. Da kam jetzt auch Information an uns heran, dass das Modell, ich glaube, wir hatten es schon mal als Vermutung auch ausgesprochen, ich habe jetzt nochmal gehört, bestätigt, dass das Modell also wirklich so ist, bei Heimspielen wird am Freitag angereist, man hat Trainingseinheiten zusammen, weil wir haben ja nun wirklich mit Wiegels, mit Neves, mit
Gabriel Oliveira nun
Oliveira, auch. So
wirklich Spieler, glaube ich auch,
oder? Auch noch, so, also sind ein paar wirklich Auswärtsspieler und bei Heimspielen kommt man auch mal für eine Trainingseinheit zusammen, bei Auswärtsspielen wohl direkt dorthin.
Crazy.
Ja, Sebastian, was habe ich denn von Basser dafür hier? Gar nichts.
Was? Ist eine Sauerei?
Natürlich mache ich nur für Geld. Nur für Geld.
Das passt doch dazu, oder?
Das passt so perfekt. Ja, okay.
Also ja, warum macht man das als Spieler? Genau, das warum?
Ja, es ist einerseits klar, da wird sicherlich Geld fließen und wir wissen, in Isenburg gibt es auf jeden Fall Geldspritzen, auf jeden Fall. So wird es uns auf jeden Fall entgegengebracht. Ja, und natürlich wollen die Spieler, die dort sind, sich auch ihre Karriere in der Nationalmannschaft damit auch absichern, weiterhin Bundesliga zu spielen und damit verbunden dann auch relevant für die deutsche Futsal-Nationalmannschaft zu sein.
Ja, macht man das denn wirklich, wenn du kaum trainierst und gerade so Standard, ich muss ja immer an so Standard denken.
Es ist halt doof, wenn dann, also gut, es ist unausweichlich, kommt sowas an die Öffentlichkeit, wie die das dann anscheinend da machen. Also uns hat das eben über verschiedene Wege erreicht oder dich jetzt vor allem. Mhm. Ich kann dann sagen, ich habe das auch aus einer anderen Richtung auch noch so gehört, ist alles in Ordnung. Ja, aber es geht anscheinend nicht anders. Es ist ja auch noch ein Fußballclub, also in Isenburg spielen ja auch noch Fußball weiter. Und ja, immerhin sind es dann eben die Futsaler, die am Ende des Tages da dann eben dazukommen. Ja, unabhängig davon, das ist aber jetzt auch nichts Neues im deutschen Futsal. Also ich glaube, wir haben jedes Jahr Clubs, die ähnlich agieren. Ja, so teilweise wenig trainieren.
Ja, natürlich. Aber es ist natürlich schon extrem. Ich meine, ist übrigens Stankovic, du hast recht, und Bilal Mirzai ist...
Ja. Und Mirzai ist einer, also letzte Saison einer meiner Favorite-Spieler gewesen, also in der Bundesliga. Ist auch schön, dass die weiter Futsal-Bundesliga spielen, diese Spieler. Sie hätten ja auch in der Regionalliga weiter kicken können. Unabhängig davon sind sie jetzt halt noch dabei und ja. Wie man das auch findet am Ende, wir kommen halt auch nachher noch auf die Ergebnisse des ersten Spieltags. Dann können wir das nochmal in deinen
Verbindungen setzen. Ja, natürlich. Ja. Aber du hast eben schon angeteasert, bevor wir zur Bundesliga kommen, natürlich die Regionalligen. Im Livestream habt ihr noch naiv gesagt, nächste Woche beginnt die Regionalligen, aber die Regionalliga West beginnt dann nächste Woche, denn die Regionalliga Nordost und Nord, die haben dieses Wochenende nämlich schon gespielt und natürlich schaue ich mal hier auf die Regionalliga Nord, denn alle waren ja gespannt, was bietet denn der HSV auf? Ich habe erstmal mich gefreut über das schöne Instagram-Video, den Reel, für die Halle. Und sie bleiben in dieser HSV-Halle und die ist halt echt schön.
Ja.
Das sieht toll aus. Also das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Heimathalle. Und wenn ich mir jetzt mal hier die Aufstellung anschaue, klar, Michi Meier ist mit dabei. Komal Haidiri auch, Haidiri auch noch dabei.
Ja.
Bei den anderen müsste ich jetzt schon überlegen, inwiefern letztes Jahr schon dabei waren. Ich würde sagen, eher nicht. Ich glaube, Gavin Imke war schon mal dabei. Aber scheinen viele neue Leute dabei zu sein.
Ja, müssen also, wir nochmal.
Das wird doch schon mal gut. Machen.
Ja, aber immerhin, was mich jetzt erstmal positiv stimmt, sie sind angetreten, haben gewonnen, haben ausreichend Spieler am Start gehabt. Also ist jetzt auch keine Geschichte, wo die mit vier Mann angetreten sind oder so, oder mit vier Feldspielern oder so. Die konnten passend 1:1 wechseln, falls sie es gemacht haben, unabhängig davon. Einfach gut, sie sind dabei, haben gewonnen. Ich frage mich halt, stell dir vor, ja, Michi Meier ist ja schon auch jemand, der für Regionalliga-Niveau schon gut genug ist, mindestens noch. Also ist ja schon eine unserer deutschen Futsal-Legenden, so einmal hier zu betonen. Und der sicherlich auch mit einem gewissen Fachverstand da reingeht und die Mannschaft auch coacht. Stell dir vor, der HSV wird der Erster und ja, Bundesliga ist dann ja wahrscheinlich nicht die Zielsetzung. Und ja, haben wir dann wieder keinen Regionalliga-Vertreter aus dem Norden in der Relegation.
Hör auf, die Wolken ziehen auf. Ja, machen wir uns erst. Lass mal ein paar Tage bitte hin, wo wir uns dafür.
Aber Pauli ist ja auch dabei, geben auch Gas, finde ich gut. Ja. Haben 3-3 gespielt gegen Kieler im TV. Ne?
Ja. Spoo-Brüder wieder dabei, meine ich. Hatte ich heute auch schon mal geschaut, wer dabei war.
Genau. Und wer weiß, vielleicht sind die ja interessiert daran, hochzugehen. Vielleicht bereiten sie sich entsprechend vor. Würde mich sehr freuen. Pauli ist ja auch wieder ein Name, der auch für die Bundesliga zumindest von der Reputation im deutschen Sport sicherlich interessant ist. Ne?
Und wenn es bei, ich glaube, Hamburg wird schon reisen, weil Michi Meier macht ja das hier.
Wenn Zart auf Hart kommt, dann nehmen wir den Ball und gehen alleine und machen das mit Herz und Leidenschaft.
Also, das ist ja doch dann schon am Ende.
Aber wenn Pauli aufsteigt, wäre das dann die erste Mannschaft der Bundesliga, die einen Wiederaufstieg schafft?
Oh, stimmt, ich glaube schon.
Könnte ja geschichtsträchtig sein.
Die Hälfte ist ja weg, da hinten in der Wand, da habe ich es ja gezeigt, in der Wand, wo die alle weg sind.
Also den Beitrag kann man lesen. Und da war Hamburg noch nicht mal drin.
Richtig.
Unabhängig davon, was mich freut, ist, dass hier von Jörg, Futsal Hamburg, die gewinnen auf jeden Fall auch ihr Spiel, 7-1 gegen Barrio. Und ja, ist doch auch schön. Also wir können ja die Ergebnisse mal so ein bisschen hier
ist raushauen. Ist der Jakob noch am Start, auch 30 Zuschauer. Also beim HSV waren leider auch wenig Zuschauer. War nur 30 Stück, aber wie war denn hier bei Barrio? Bei Futsal Hamburg. Doch, Jörg, noch als Trainer eingetragen.
Ja, deswegen habe ich es auch gesagt. Genau, und die gewinnen, das freut mich. Und liebe Grüße an Jörg, falls er zuhört. Ansonsten sollten Spieler oder so zuhören, bitte mal ganz lieb von uns hier grüßen. Und dann noch Hazara Kultur Sportverein gegen Hannover 96, 2-3, ist auch noch ein Ergebnis. Ja, und dann gibt es noch ein Spiel Oldenburg gegen Alter Teichweg, das findet erst am 19.09. statt, da der erste Spieltag dort. Ja, gut, über die Tabelle brauchen wir noch nicht sprechen, da können wir mal dann irgendwann Richtung Ende der Hinrunde mal so ein bisschen in Richtung Favoriten denken. Ja, aber ich denke Hamburg und Pauli und auch Kiel, ja, haben da sicherlich Ambitionen, um die Meisterschaft mitzuspielen.
Ja, okay, Regionalliga Nordost. Hier gab es 2 Spiele, ist ja eine kleinere Liga, weil Nordost ist ja gesplittet in nochmal in Nord und in Süd. Berlin Underdogs spielt im Süden mit, obwohl es Berlin ist, weil die sich zu spät gemeldet haben und damit die Nordgruppe wohl schon voll war. Also das ist nochmal ein bisschen für alle zur Erklärung, warum jetzt Berlin Underdogs, die man aus der Icon League kennt, jetzt nicht gespielt haben. Oder wohl, warte mal, ich guck mal, vielleicht hat die Südstaffel gespielt.
Die haben noch nicht gespielt.
So. Nur die Nordstaffel, Und es gab einmal Liria 2 oder B-Team gewinnt gegen das erste Team, ich glaube seit Kinder im Halle aus Sachsen-Anhalt, aus Bismarck. Das ist der TuS Schwarz-Weiß Bismarck mit 8-3. Kennt man denn, wer hat da mitgespielt bei Team B? Ach, Ricardo hat mitgespielt, Blume. Ist ja auch mal bei der Erstmannschaft mit dabei. Ja, und Scott Konrad ist auch hier Trainer. Also Scott Konrad, gibt es davon jetzt 3? Weil der macht so viel, unfassbar, was der Junge gerade irgendwie im Futsal da abreißt.
Ja, also ja, Scott Konrad, genau, hat jetzt auch, ist ein sehr junger, noch U19 fast, hat aber tatsächlich auch schon, ich glaube, die Futsal B-Lizenz jetzt absolviert. Also ist ja diese Sonderlehrgänge, wo du keine Voraussetzungen brauchst und so, also nicht viele. U19 Nationalspieler auch gewesen und eben auch Spieler bei, was ich aber betonen will, unabhängig von Scott Konrad, das interessiert mich gerade gar nicht, sondern ich muss einfach mal betonen, Ricardo Blume, ist ja auch wirklich, da muss man einfach mal sagen, Bundesliga, der macht da sehr viel, dann spielt er noch zweite, also B-Mannschaft. Also für mich entwickelt er sich auch für eine Futsal-Entwicklungslegende in Deutschland, so langsam.
Das stimmt.
Also da muss man echt riesigen Respekt und auch Anerkennung zeugen und am Ende auch einfach Applaus geben, Daniel. Bitte einmal für Ricardo.
Ja, auf jeden Fall hier. Für die Legenden machen wir das doch immer gerne. Also das ist super. Dann hatten wir noch Eintracht Südringen, die waren ja letztes Jahr eigentlich Nordostmeister. Und die gewinnen 4-3 gegen Hansa. Knappes Spiel, bin ich auch mal gespannt, wie sich das entwickelt. Und nicht gespielt haben Sportunion Berlin und der Stützpunkt Berlin. Das ist so das andere. Noch die anderen zwei. Ich muss mal gucken, ist Bismarck eigentlich, ich frage mich, ob das Mecklenburg-Vorpommern oder Sachsen-Anhalt ist, die Stadt Bismarck. Ich kannte die Stadt überhaupt vorher gar nicht. Warte mal, wie heißt denn diese Stadt?
Jetzt wirklich, ja.
Stadt in der Altmark.
Auch, Bismarck war.
Ja, ja, genau. Das ist ja, in der Altmark. Und die Altmark ist Sachsen-Anhalt.
Ja, ah, Sachsen-Anhalt. Okay, ich dachte mal nördlicher.
Nee, ist im Norden von Sachsen-Anhalt.
Hast recht.
Und gehört zum Landkreis Stendal.
Ah, das grenzt da, ja, das grenzt so, da auch
Richtung Niedersachsen. Und deshalb, Kinder, dann war ich doch richtig, Kinder im Halle war der letzte Vertreter mal irgendwann aus Sachsen-Anhalt. Aber wie das geendet ist, das 101-1, wer es noch nie gehört hat, das höchste Ergebnis wahrscheinlich der Futsal-Geschichte war in Deutschland.
Daniel, eine Anekdote vom Wochenende. Wir sind in einer Gruppenarbeit und dann geht es so, was ist Futsal? Und dann stellt natürlich, also da waren ja auch welche dabei, die beschäftigen sich so das erste Mal so intensiver damit. Und dann fragt einer, wie viele Tore fallen so beim Futsal? Und ich so, naja, also in der Spitze 101. Der guckt mich an. Also die haben gedacht, ich verarsche die so, ne? Weil 101 einfach so eine Schnapszahl einfach hier so reingehauen. Und ich so, nein, wirklich. Der Torrekord, uns bekannt, ist 101-0 in 40 Nettominuten. Und jetzt können wir darüber nachdenken, wir haben keine Videobilder, wie diese 101 Tore fallen sein müssen. So. Und dann haben noch, also andere, die das wussten, sind auch reingegangen und Wahnsinn. Aber gut, wir kamen dann immer drauf, so, ja, so, man hat deutlich mehr als, durchschnittlich deutlich mehr Tore als in einem Fußballspiel auf jeden Fall. Aber 101 war schon beeindruckend. So.
War Eindruck. Damals gegen CFC Hertha, meine ich?
Ja, genau.
Die waren das. Und wie hieß denn der bei CFC Hertha?
Der 90-fache Torschütze?
Nein, den meine ich nicht. Der auch mal ganz engagiert war. Auch Pionier, auch Legende eigentlich. Legende des Berliner. Lange schon nicht mehr drüber nachgedacht. Man vergisst ja auch die Leute.
Marlon?
Ja, Marlon, ja. Richtig.
Ja, genau.
Wo ist Marlon? Marlon, melde dich bitte mal. Wo bist du eigentlich?
Marlon, melde dich. Wo bist du?
Auch Legende. Der war, glaube ich, an dem Tag dabei. Ja.
Ja, der, genau, er könnte vielleicht nochmal als Zeitzeuge berichten, wie das passiert sein soll. Ja. Oder ob das vielleicht auch einfach nur eine Fehleingabe war. Aber ich glaube, das hätten wir.
Marlon Wendt, Mr. Futsal fragt. Es gibt sogar ein Interview mit Marlon von Artikel 2016 auf www.mrfutsal.de. Da reden wir mit Marlon hier, also ein schriftliches Interview noch, kein Podcast.
10 Jahre her, Daniel. 10 Jahre her.
Stimmt. Oh. Na, verrückt. Genau.
Ja. Bald haben wir 20-Jähriges hier.
Richtig. So, jetzt.
Bundesliga. Oh je. Wissen Sie, wir haben genug Sorgen damit.
Ja, jetzt kommen wir zu den wichtigen Ereignissen des Wochenendes. Denn ja, ich bin ja versackt in Köln. Hast du schon richtig gesagt, ich habe ja auch für uns Mr. Futsal natürlich viel Werbung gemacht im Voraus. Hab nochmal hier durch unsere kleines Minimuseum nochmal geführt, als Real. Den wollte ich eigentlich auf diese anderen Sprache haben und als Übersetzung. Das hat er leider nicht gemacht. Und nochmal die Eintrittskarte zum ersten Bundesligaspiel gezeigt. Damals Fortuna Düsseldorf gegen Hamburg 1-0, war ein unfassbar langweiliges Spiel. Aber die Stimmung war gut. Mit 700 Zuschauern, Eike Thiemann, erster Torschütze. Und ja, jetzt waren wir eben in Köln. Und es hat, soll man erstmal von wegnehmen, alles eigentlich relativ gut geklappt. Leider war das Wi-Fi noch nicht in der Halle. Wir mussten dann, schöne Grüße an Nick, der macht dort auch, hilft so ein bisschen der Technik mit bei den Futsal Panthers. Und irgendwie mit Handyverstärkung, mit seinem Handy da aufgebaut, mit so einer riesen Antenne draußen in der Halle, damit sein Empfang am Handy dann als Hotspot verstärkt wird. Also hatte ich mal die meisten Bauchschmerzen. Dann ein bisschen was mit Kameras getestet. Am Ende haben wir das Signal von die Ligen benutzt. Ist praktisch. Mich interessiert mal, weiß nicht, ob, du hast ja auch reingeguckt, also erstmal deine Meinung, dann auch, schreibt uns mal, was ihr dazu denkt. Sag du mal deine Meinung.
Erzähl mal deinen Eindruck. Finde immer ganz spannend, der Eindruck aus der Halle. Das ist deutlich besser.
Ja, aus der Halle. Ich habe das ja während des Livestreams gesehen. Die Ligen, und das hat er mir auch dann der Kollege da von den Ligen so erzählt, ganz netter Typ. Der Auftrag, den die ja haben, sind Highlights. Das heißt, er muss mit einem bestimmten Zoom in Szenen reingehen. Das heißt, eigentlich, wenn der Ball immer in Tournee ist, zoomen die immer rein. Das Problem entsteht vor allen Dingen dann, also erstmal hast du andauernd Zoom rein, raus während ein Livestream. Ich fand das nicht ganz so gut. Und man hat gesagt, in dem Moment, wo du ganz schnelle Bewegung hast, dann ist die Kamera noch im Zoom, die Kamera schwenkt rüber und du hast nur die Hälfte vom Tor drauf. Mhm. Und das ist wirklich 4, 5, 6, 7 Mal passiert, auch bei einer sehr guten Chance, bei einem Tor zum Glück nicht. Das heißt, es ist praktisch, aber irgendwie wäre doch gut, wenn einer an der Kamera steht und das Signal selber aufnimmt. Ist dir das so aufgefallen oder vielleicht ist dir das ja gar nicht aufgefallen?
Ja, ich habe das Spiel geschaut, habe vor allem auch mir die entsprechenden Szenen da nochmal angeschaut. Ich habe das im Nachgang schauen müssen, weil das Spiel ja zur Zeit des Lehrgangs war. Erstmal, Daniel, bevor ich dir irgendwas erzähle, gib dir nochmal bitte einen Applaus. Du hast einen hervorragenden Job gemacht.
Ja, danke dir.
Muss man aber sagen. Also das ist auch nicht, weil ich dich mag, sondern einfach, weil ich es sachlich bewerten möchte.
Das ist wirklich nett.
Sehr gut. Gute Tonqualität, Mikrofon. Klar, bei diesen Wiederholungen, die dann kamen, hätte man den Sound ausmachen können, weil das war dann so.
Eine Zeit habt ihr dann das gemacht.
Aber Frankenstein-Stimme.
Das gemacht, war, ne? Ey, das war aber lustig teilweise. Ich habe mir das dann angeschaut. Das war echt teilweise lustig. Ja, auf jeden Fall.
Es war cool. Aber gut, man konnte damit leben. Aber wenn es dann beim nächsten Mal so ist, dass man eine ordentliche Kameraführung kriegt, ohne den Zoom hat man natürlich da, ich finde, es ist deutlich einfacher. Ein Zoom ist immer geil für Wiederholung. Ja, das ist cool, wenn du da nochmal entsprechend das detaillierter siehst. Aber wenn das dann ja dazu führt, dass man eine Sequenz, eine Szene nicht ganz mitverfolgen kann, weil man nur einen Ausschnitt davon sieht durch den Zoom, ist das natürlich im Live-Kontext schwierig. Und wir haben eine so schnelle Sportart jetzt hier. Wir sind halt nicht draußen im Fußball. Das ist langsam im Vergleich dazu. Da kann der Kameramann reinzoomen und da ist jetzt noch nicht, weil er an 1 gegen 1 geht, ist er gleich da irgendwie, ist er ein Tor gefallen. So, also da wird dann, wenn einer am Flügel 1 gegen 1 macht, da zoomt er rein und dann ist das im Fußball so. Und dann gehst du halt wieder raus, weil du halt voll viel Zeit hast. Im Fußball hast du diese Zeit nicht. Also, ja. Das ist auch nochmal aufgefallen, fand ich auch spannend, im Gespräch zum Beispiel mit Maximilian Maleschka, dass ihm das auch aufgefallen ist. Also da haben wir uns mehr oder weniger bestätigt, dass du einfach, wenn du ein Fußballspiel schaust, dass es eine extrem hohe Geschwindigkeit ist. Auch deine Augen müssen sich daran gewöhnen. Und wenn die Kamera das nicht mitmacht, dann ist das auch dann für denjenigen, der vielleicht nicht so daran gewöhnt ist, ein Futsalspiel zu sehen, wirklich ein bisschen nervig. Und ich muss sagen, ja, es wurde dann irgendwann nervig, weil ich bin zwar daran gewöhnt, aber ich habe mir vorgestellt und ich habe es ja auch mit jemandem gesehen, der Futsal nicht so häufig sieht. Ich habe ja jemanden versucht anzustecken bei der ganzen Geschichte. Und der hat mir dann mitgeteilt, oh, das ist aber jetzt gerade so hier und also ab und zu, ne, so macht man, ne, nicht so, weil ich habe ja gesagt, ich habe ja dich richtig gefeiert, so, ne, als der Streamer überhaupt hier. aber jetzt ist die Erklärung dafür natürlich da. Und unabhängig davon, ich fand es dann trotzdem insgesamt gut. Die entscheidenden Szenen waren drin, das war gut, die waren im Kasten. Aber ich kann es mir echt, also im Fußball ist das besser und man sollte eben auch hier nicht einfach denken, ich mach's wie im Fußball. So, es funktioniert nicht. Es ist zu schnell. Und die Szene kann nicht ganz erfasst werden. Deswegen ist die Totale bis zum Torerfolg sehr, sehr wichtig. Also bis zum Ende einer Szene, um dann zu entscheiden, mit der Wiederholung gegebenenfalls zu zoomen. So, ja. Und ja, deswegen, also das war spannend und es ist durchaus eine Beobachtung, aus der man jetzt eben wiederum was lernen kann.
Ja. So ist es. Also hat dann zum Glück erstmal war technisch alles gut da durchgelaufen. Dann in der Halbzeit haben wir die Info bekommen über die doppelte Tonspur bei den Wiederholungen und haben die dann ausgeschaltet. Das sind so die Anfangsfehler noch, die jetzt natürlich jetzt einmal, wenn ich es einmal eingerichtet habe, das Setting, da steht jetzt, wir haben die ganzen Overlays, die Originalen benutzt, die auch der DFB vorschreibt, auch die richtige Schriftart vom DFB, ist ja alles genormt, macht aber auch leicht, weil dann alles eigentlich wurde gut abgelegt vom DFB, dass man die ganzen Dateien, die Schriftarten, alles runterziehen kann und dann sich die Overlays ein bisschen bauen kann, hier und da mal vielleicht ein bisschen was individuell angepasst. Mit Joscha war es, hat richtig viel Spaß gemacht. Ich kannte Joscha ja aus der Fortuna-Zeit, aber da habe ich jetzt nicht mit Joscha viel geredet. Also er war immer da, man hat sich Hallo gesagt. Vielleicht mal hier und da einen kleinen Talk, aber nichts Tieferes. Und das war sehr, sehr angenehm mit ihm. Also irgendwie hat immer jeder was zu erzählen gehabt. Er konnte was über die Panthers, über die Trainingshintergründe, über die Taktik so ein bisschen sagen. Also,
ja. Eigentlich auch richtig gelungen für so einen Bundesliga-Start, jemanden zu haben aus dem Verein, der da ein bisschen was erzählt. Und wenn ich da mal dabei bin, dann können wir da vielleicht so nochmal mit einem anderen Blick drauf gucken. Aber das war für ein erstes Spiel wirklich, fand ich, die Konstellation, das war jetzt Zufall, dass ich nicht da war wegen den Terminen in Frankfurt. Aber trotzdem perfekt. Also am Ende die Kombination, dass er auch aus Kölner Perspektive einiges berichten konnte. Gut, und dann, wenn ich mal dabei bin, wird es vielleicht ein bisschen neutraler so. Aber ja.
Ja, man muss aber ein bisschen schreien. Ja.
Aber es war okay für mich. Also es war auch sehr angenehm und ich fand es auch sehr gelungen. Und kommen wir mal zum Spiel. Köln verliert ja aber auch das erste Spiel.
Ja, genau, Köln verliert aber auch, ja.
Bevor wir auf das Ergebnis eingehen, also 3-4 war es, aber es gab so einen Moment beim Lehrgang, da war nämlich auch eine Vertreterin von den Kölner Panthers Damen, ja, die war da für den Mittelrhein, richtig cool, also liebe Grüße auch hier raus, und sie sagte einmal, dass sie ja jetzt endlich diesen Bann gebrochen haben, gegen Münster bei den Damen gewonnen zu haben, ne? Köln, die Damen haben ja gegen Köln den Bann gebrochen, endlich wieder, also mal zu gewinnen. Den Bann von Köln gegen Bielefeld zu gewinnen, ist nicht gebrochen. Denn das ist wahrscheinlich...
Einen Sieg gab es ja. Es gab ja einen Sieg für die Panthers, zwei für die MCH und einen Unentschieden.
Ja, in der Bundesliga?
Ja.
Gut.
Ja, Sebastian, das habe ich erwischt. Ich hab noch mal eine Vorbereitung gemacht für...
Warte mal, in meiner Amtszeit beim MCH hat Köln nie gewonnen. Aber gut, das wollte ich nur sagen. Also dieser Bann war ein Ausrutscher, sage ich.
Ich habe das ja so ein bisschen vorbereitet. Ich kann dir nochmal die Ergebnisse. Das war das...
Ja, du hast alles vorbereitet.
Wo war das denn? 4-2, 13.12.25 hat die Panthers 4-2 gewonnen.
Ach, zu Hause?
Bielefeld. In Sendestadt. Ich habe so oft auch noch Sendestadt gesagt, übrigens im Livestream.
Ist in Ordnung, der Stadtteil ist ja Sendestadt. Ja, aber Bielefeld ist schon netter, weil das bundesweit auch interessanter ist. Ja, aber gut, dann muss ich mich entschuldigen. Der Bann wurde letztes Jahr gebrochen. Ich habe das irgendwie dann überschaut. Aber gut.
Sebastian hier, ne?
Ja, das ist ausbaufähig. Da müssen wir ein bisschen dran arbeiten.
Aber trotzdem, die Serie hat dann Bielefeld jetzt wieder angesetzt. Sie gewinnen mit 4-3. Darf ich kurz meinen Eindruck von außen schildern, dann kannst du mehr ins Detail gehen? Weil
mach mal gerne.
Mein Eindruck war ganz einfach, ein Söser, ein Ack und ein Arifi vorne als Pivot und ein einigermaßen guter Torwart reichen aus. Wirklich, diese 3-4 reichen aus, um dieses Spiel zu ziehen. Weil die Individualität da ist. Also ein Ack, wenn der da auch vor den Toren einmal über den Ala durchgeht, nicht zu stoppen, wird in der ganzen Bundesliga nicht zu stoppen sein, wenn er spielt. So ist es eben. Und da fehlte es Köln irgendwie ein Mittel dagegen zu finden, um am Ende dann auch hier, es war ja ein knappes Spiel, es war ja auch durchaus ein Hin und Her in einer Art und Weise. Aber ich hatte nicht das Gefühl, als ich es gesehen habe, dass der MCH das verliert. Also es war einfach insgesamt, wenn sobald Memosch den Ball hatte oder Suat, dann wusste man, dass es die haben eine Lösung. Ja, und dann hast du mit Arifi jemand vorne, der auch tatsächlich als Pivot wirklich auch heiß ist und auch da wirklich auch effizient war in diesem Spiel. Und diese Kombination, wenn du diese Memosch als Fixo hinten, dann hast du Ada, Ack und vorne noch, dann hast du eine Achse, die wirklich in diesem Spiel, also hätte es 3 Halbzeiten gegeben, hätte ich gedacht, sie hätten Köln das gewonnen, aber eben hier auf 40 Minuten haben sie es dann gerissen. Und das war so mein Eindruck. Was war dein Eindruck?
Das passt eigentlich ziemlich gut übereinander mit dem auch, was man in der Halle mit Spielern, Trainern, mit wem ich da auch natürlich nach dem Spiel gesprochen habe, mit Joscha, die Eindrücke waren, am Ende musst du vielleicht gar nicht, du brauchst gar nicht, also die Tore kannst du fangen, die 4. Es fehlt aber eine individuelle Qualität im Abschluss, weil die Chancen, ich muss nur an diese 2 Chancen von Diallo denken, wirklich komplett alleine aufs Tor zu. Und der Keeper von MCH hat mir sehr gut gefallen, gehört trotzdem nicht zur Top-Elite der deutschen Futsal-Torhüter. Und das heißt, der Abschluss, und das ist das, was du meinst, die individuelle Klasse ist bei den Panthers, gerade diese Abschlusssache war auch bei Fortuna immer das Problem, da fehlt ein richtiger Knipser. Und das haben halt so Teams wie Young Boys Balkan, die haben so einen. Ja, so die kommen halt manchmal vielleicht so mit Fußballern, auch damals Isenburg erste Saison, die haben dann diese Oberliga-Zocker, die dir die Dinger reinmachen und dann kannst du gegen Söser und Ark, da kommst du nicht klar, weil man hat ja gut mitgehalten dafür, dass sie die Qualität haben. Panthers ist ja auch in der Breite homogener. Ich meine, Ack und Söse haben ja fast durchgespielt.
Ja, genau.
Aber war natürlich auch für alle, wie willst du das trainieren? Also wie willst du so ein Talent wie Ack selber im Training auch Söser. Naja, du hast also ja nie so eine Form, wo du die Leute mal ranziehen kannst, wie das ist, gegen so einen zu spielen. Und Aqua wieder, ich habe ihn lange nicht gesehen, weil er verletzt war lange. Unglaublich. Er macht ja auch mal diesen Trick, wo er sich dann manchmal richtig gute Körperfinters und dann legt er sich den Ball immer so 3 Meter vor
und
zieht unfassbar schnell nach.
Und ist 2 Meter weg.
So. Hat bestimmt 5-6 Mal geklappt. Und ja, das am Ende fehlt die individuelle Klasse in der Offensive. In der Defensive ist sie bei Köln da. Wir kommen gleich beim PCF, da ist das andersrum. Ja. Das ist nicht das Problem. Das heißt, man hätte schon, der Gewinn wäre möglich gewesen, aber es fehlt die Klasse im Abschluss. Auch Wessels macht ja auch ein Tor. Ah, da fehlt auch Hudacek. Ja, es ist halt der Knalleffekt, so Ribeiro oder so. Da ist halt vorne Feierabend. Übrigens, die KIs, ich habe ja die KIs 4 Stück gefragt, wie das Spiel ausgeht. Okay. Gemini 5-4 für Panthers, GPT 4-3 für Panthers, der Co-Pilot Microsoft auch 4-2, alle daneben, aber Claude hat getippt, das exakte Endergebnis, 3-4 hat er getippt und Claude hatte recht, gut, dass meine 20 € Subscription im Monat lohnt sich doch, jetzt muss ich noch Geld damit verdienen.
Cool. Ja, jetzt Claude, Werbung für Claude gemacht, wenn man Tippspiele macht.
Ja, sehr genau.
Ja, aber wie du es mal sagst, also Suat zum Beispiel, klar, einerseits Talent, aber auch diese Sachen, die er da macht, die haben wir beim MCH spezifisch trainiert, diese Ala-Aktion, diese, wie du schon sagst, diese Körpertäuschung und auch die ganzen Schussfinden und so weiter. Und ja, also Wahnsinn. Also auch, wie viel daran gearbeitet wurde und wie viel er auch daran gearbeitet hat, um das zu automatisieren eben, ne? Dass er mit seiner eigenen Körperposition und den Abstand zum Gegner spielt, damit er weiß, in welchen Abstand er diese Bewegung vor dem Gegner macht, um dann eben genau mit diesen, manchmal chippt er den ja auch einfach vorbei und geht vorbei, also in die Tiefe, um da wirklich in den Raum dahinter zu kommen. Und du siehst das ja beim MCH, wenn er den Ball hat, dann gehen die meistens Ball fern, der Rest. Also damit er isoliert ist, damit dahinter der Raum frei wird. Weil du weißt, wenn der Raum frei ist, der weiß, seine Klasse ist halt in der Hinsicht, dass er weiß, wie er sich den Gegenspieler zurechtlegt dann. Und das musste er eben dann lernen. Mhm. Das konnte er nicht sofort. Aber die Fähigkeiten hat er und die äußert er jetzt. Und es ist wirklich, es ist herzzerbrechend teilweise, dass dieser Junge und dieser junge Mann jetzt auch schon, ne, nicht mehr deutscher Nationalspieler ist, weil mit diesem Talent und diesen ja auch entwickelten Fähigkeiten übers Training meiner Ansicht nach der gefährlichste Spieler im deutschen Team wäre. Und das war er auch zuletzt. Also als er drauf war, wenn es gegen Frankreich oder sonst was ging, das war er, der dann wirklich da individuell offensiv dagegen halten konnte und egal wer da kam.
Ja, gut, ich habe ja schon Frage, gesagt, muss er da rein eigentlich wieder?
Ja. Also Stuart Ack, für mich auch ein Spieler, ja, aber gut, es ist die Icon League, da sind Summen, das glaubst du nicht. Also ich kann das jetzt hier nicht öffentlich äußern, aber was ich jetzt davon gehört habe, was die für Summen kriegen, das sind nicht mehr die 250 Euro pro Spiel. Das geht.
Ja, es war ja schon mal 800 Euro dann bei der Ball League und so, aber genau, das genau, ist ja nochmal beyond. Also das ist ja schon mal.
Also die kriegen ja mittlerweile ein Gehalt, das ist, das also, geht schon.
Kannst sagen, wir sind Profis. Also das hat machst.
Ja, absolut, absolut.
Okay,
absolut.
Geht nicht jeden Monat, also aufs Jahr gerechnet nicht, aber für die Zeit ist auf jeden Fall.
Richtig. Also die haben fürs Jahr genug Geld dann.
Das ist krass.
Das ist der Punkt. Das kann der Futsal dann eben diese Existenz, und das ist auch völlig verständlich. Diesen ökonomischen Part, der ist ja auch super wichtig im Leben. Ne? So ist es eben, ne? Also für die Jungs. Und deswegen kann man ihnen auch keinen Vorwurf machen. Das muss man ganz klar sagen. Also einen Vorwurf an Suat oder Memosch zu machen, wäre völlig fatal. Die haben einiges für den deutschen Futsal geleistet, vor allem Memosch in einer der Pioniere mit. Hat so viel auch Vorbildcharakter gehabt für den Futsal. Und deswegen ist einfach nur sehr schade, weil ich glaube, Suat wäre einer gewesen, hätte er sich komplett auf Futsal. Er wäre jemand, der hätte vielleicht sogar den Schritt nach Spanien geschafft.
Ja, also wenn
er da entsprechend, also er mit dieser Qualität auch in Spanien, dann der 1 gegen 1 Wahnsinn.
Vielleicht wird es
also,
ja noch was. Vielleicht wird es ja noch was.
Also, die Hoffnung stirbt zuletzt, aber so lange es die Icon League gibt und er ist da ja auch ein Star. Das muss man einfach sagen.
Übrigens, auch die Sache mit dem Geld war auch, der Chat war auch recht aktiv, also nicht so aktiv, aber waren ein paar gute Kommentare beim Kölner Spiel. Also dass wir auch mit dem Chat ja interagiert haben und der Chat hat gerade gefragt, da war auch die Frage, ja, was hindert denn dem Futsal zu wachsen? Und ich glaube, Joscha hat das ja auch dann genau den Punkt gebracht. Wenn du halt die Option hast zwischen verschiedenen Alternativen, gibt der Futsal dir eher weniger Geld Und es ist halt so banal, wie es ist. Und
so ist es.
Ja, so ist das halt. Naja, okay. Ja, ja, so viel, genau, so viel da zum Spiel. Vielleicht, was hatte ich noch aufgeschrieben, irgendwie zu dem Spiel in Köln. Ah ja, ich habe übrigens aufgeschrieben auch, sehr viele Helfer ist mir aufgefallen, aus der Frauenmannschaft von den Panthers, die mithelfen. Die Spieler selber bauen die Tore, bauen die Banner auf. Hudacek hat den Bus gefahren, da vom Lager. Also alle machen mit. Bei Fortuna waren die Jungs ein bisschen, hatten Komfortzone drei Level drüber. Das haben alle andere gemacht, nur die Spieler nicht. Finde ich sehr gut. Also da alle ziehen an einem Strang, das gefällt mir als Club sehr, sehr gut.
Das ist gerade Fortuna eine gewisse Arroganz da.
Nee, das war die Kultur, war halt auch, das ging ja schon los dann mit Aufstiegssaison, mit dem Bussen zum Auswärtsspiel. Das war viel zu viel, das war zu viel, zu viel Geld für zu wenig. Also man hätte es anders kulturell machen müssen, aber es war damals auch, es ging so schnell, es ist dann halt so geworden, wie es geworden ist. Ja. Es ist aber angenehmer, wenn das so läuft wie jetzt in Köln. Man lockt natürlich, das ist schade. In Köln wenig Zuschauer in die Halle, waren so 50 bis 80 würde ich schätzen. Habe ich mal geschaut, waren also nicht so viele in der Halle. Generell ist der Spieltag, kann man sagen, seit 3 Jahren mit 142 Zuschauern schlechtester Start der letzten Jahre.
Gab es schon schlechtere?
Ja, es gab in der Saison 23/24 hatten wir 132 am ersten Spieltag im Durchschnitt. Gut.
Ja, aber der erste Spieler hängt ja auch immer davon, wo finden sie statt. Ne? Also wenn jetzt in Hohenstein
du hast aber Balkan Boys 350 Zuschauer gehabt.
Ah, ja, du hast doch schon hohe Zahlen
und,
gehabt.
Und nicht. Münster hattest du 130. Du hattest aber auch nur 80 oder 50 jetzt bei hier, bei Paas auch nur 50. Und was war das dritte Spiel? Das fünfte Spiel. Liria waren auch nur ein paar. Also es war jetzt...
Boah, ja. Liria war früher, da war auch was los, ne? Und jetzt...
Ja, auch irgendwie nicht so.
110 ist schon in Ordnung. Also 110 sehe ich.
Das ist okay. In Münster.
Voll in Ordnung.
Und war aber alles bei Panthers mit Verpflegung und so, war alles gut gemacht. Das tut dann halt... Ist schade, wenn du so viel Aufwand betreibst und die Halle nicht voll wird. Aber gut, kommt alles noch. So, jetzt dann
bitte.
Lass mal weitergehen zu den anderen Spielen. Was mich übrigens verwirrt hat, keiner der anderen Teams hatte vorher irgendwie auf Instagram die Livestreams kommuniziert. Keiner.
Ja.
Hab alle Profile durch. Wo ist denn die Livestreams?
Genau. Wir suchen
irgendwie in der Story, dann kurz vorm Spiel kamen dann mal die Hinweise und alle auf Sport Europe, was haben wir gekämpft, dass wir da alle wegkommen von dieser blöden App? Und jetzt sind die weiterhin auf dieser Plattform. Ich verstehe es nicht. Also für alle, die zuhören, ihr dürft die Song streamen, wo ihr wollt. Bitte YouTube oder Twitch, bitte irgendwie öffentlich mit Kommentarfunktion, weil diese App ist wirklich grauenhaft. Auch die Spulfunktion ist ein bisschen besser jetzt, aber auch die Werbeeinblendungen sind super lang. Ja,
genau.
Also
ich würde auch, ich würde gerne ein Plädoyer hier halten für YouTube, weil es auch, na klar, es hat alles seine Vor- und Nachteile. Aber es ist, ich denke auch für die Entwicklung des Futsals und der Öffentlichkeitswirksamkeit dann auch oder überhaupt auch den Zugang die niedrigschwelligste Variante aller. So, und bei YouTube stößt du mal drauf und mit ein bisschen Glück landest du im Algorithmus irgendwo und musst nicht extra bei Sport Europe irgendwie da irgendwo was aufrufen, was dann ewig lang mit der Werbung und dann. Ja, die Spulfunktion ist besser geworden. Ich kann dir aber auch sagen, es hakt hier und da mit den, also mal willst du es groß machen, dann macht das funktioniert. Also es hat bei mir auf jeden Fall war es der Fall.
Und bei YouTube gibt es ja sogar die Playlist vom DFB-Verband, wo man eigentlich alle Livestreams hier eintragen kann. Also eigentlich ist das richtig super vermarktbar.
Crazy, ne?
Und man hat eine geile, auch mal eine transparente Statistik, wie viel sich dieses anschauen. Also wir hatten jetzt bei Köln, ich war sehr zufrieden, muss ich sagen. Es waren in der Spitze 139 Zuschauer parallel live. Ich glaube 82 im Duschen und am Ende hatte es an dem Tag 1600 Aufrufe und ist jetzt bei 2500 Aufrufen.
Ja, top.
Das heißt,
top.
Du kommst so in die Regel, so ein bisschen in die Richtung so Champions League da bei dem Dorf, der YouTube-Stream hatte da, glaube ich, 3-5 oder 3-6 gegen Tallinn. Einer von denen hatte ein bisschen weniger. Ja. Fand ich sehr gut, muss ich sagen.
Ja.
Aber bei Sport Europe weiß man halt gar nichts. Und ja, so ich dachte, es gäbe keinen Stream, dann gab es aber außer in Paas, in der Isenburg, glaube ich, keinen. Jedenfalls habe ich mir das nicht angeguckt, aber die anderen. Und das meiste kann ich, glaube ich, sagen zu Liria gegen PCF.
Ja, aber gut, es ist ein zweistelliges Ergebnis. 11-2 gewinnt Liria gegen Mülheim. Übrigens, unsere Tipps, also in der Hinsicht, treffen ein. Ich habe ja richtig mit MCH getippt. Ich liege also vorne. Bei Liria haben wir letzte Woche beide auf Liria gesetzt. Mhm. Ich hätte aber nicht mit dem 11-2 gerechnet. Muss aber sagen, nachdem ich das jetzt gesehen habe, einerseits, also Liria ist so, mittlerweile, da bin ich ja Sympathisant für die Jungs. Muss aber sagen, die mussten jetzt keine hohe Hürde nehmen gegen diese Defensive. Also diese Defensive von Mülheim, das war also erschreckend in einer Art und Weise.
Also ich sag's, ich glaube, ich habe seit 4 Jahren in der Bundesliga keine so schlechte Defensive im Futsal gesehen. Dort wurden wirklich Basiskonzepte der Verteidigung, wie hinter dem Ball, starke Seite verteidigen, überhaupt nicht antizipiert. Also das war wirklich gar nicht existent. Ich war erschrocken, auch vom Topspieler Paul Schütte. Läuft den Ball nicht hinterher, steht immer vorne rum wie typischer Fußballangreifer. Und am besten war das 2-0, dann steht er, das war diese Kameraperspektive, dann steht er auf Ali Fayasi, auf Fullcourt-Pressing, steht Schütte alleine und du siehst keinen anderen Spieler. Die standen alle in der anderen Hälfte. Und dann tritt
Ball fern.
Und dann will er mir halt sagen, dass er Ali Fayasi presst. Das ist der pressingresistenteste Spieler mit in der Liga.
So sieht's aus,
Und dann macht er einfach einen Haken an dem vorbei, läuft übers halbe Feld, dann ist natürlich super viel Platz.
Genau. Du hast den mega tiefe Platz. Also, genau. Also, das Konzept der starken Seite, wie du schon sagst, ne? Auf Ballseite, mannorientiert ran, das kompakt machen. Also, ganz wichtig, was mir aufgefallen ist, bei der Szene. Also, die haben ja komplett den Platz verteidigt, aber nicht den Gegner. Also genau das Gegenteil. Also in der Offensive schön breit und tief, aber in der Verteidigung bitte kompakt und dann Richtung Ball wäre da in dem Moment sehr wichtig, weil Ali Fayasi ist bekannt, ne, dass er mal so ein Ding ansetzt. So ein bisschen auch mal so ein bisschen Stuart-Ack-Typ, der auch wirklich diese ganzen Haken und so weiter und auch die Geschwindigkeit dann auch aufbringt, um sowas. Und wenn der hinter dem Gegenspieler Raum sieht, so, und da ist, und das haben sie ja, den haben sie die komplette Halbseite freigemacht. Ja, dann ist es ein leichtes für ihn. Und das meine ich, es war ein leichtes für Liria. Ich will jetzt nicht, also Lirias Leistung war jetzt nicht so, dass ich dachte, so, ja, Liria ist jetzt nicht durch das 11-2 Meisterschaftskandidat. So, sondern es war.
Das solide gespielt, ne? Abschluss war auch gut. Ich meine, die haben auch Luis Dres, ist er mit dabei an Bord.
Ist auch stark. Also Liri hat gut gespielt, aber die Enttäuschung, also das Spiel war eher entscheidend dadurch, dass Mülheim es ihnen leicht gemacht hat. Also wie du schon sagst, hinterm Ball verteidigen, kompakt verteidigen, also an dem den Druck auch aufbauen können, das war dann in vielerlei Hinsicht Fehlanzeige.
Also auch gerade die Neuzugänge Krilic, Honic waren in der Defensive wirklich fehl am Platz. Ja. Ich war auch überrascht über den Fitnesszustand von Burazin und Akai. Also ich dachte, man sagt, okay, komm, jetzt mache ich Bundesliga, jetzt mache ich 2 Monate, mache ich hier den Rocky hier, wo ist er denn hier?
Wie viel man einstecken kann und trotzdem weitermacht. Nur so gewinnt man. Also,
ich dachte, sich richtig fit runter, aber das hat mich so ein bisschen an die SFC Stuttgart-Zeiten mit Radoslav erinnert.
Radoslav, Big Man, also auf jeden Fall. Also, crazy. Aber das Rocky-Zitat, was du gerade brachtest, das gilt jetzt, glaube ich, für Mülheim. Die haben da jetzt ordentlich eingesteckt und jetzt müssen sie zeigen, und das ist auch sehr wichtig in der Bundesliga, wie viel du einstecken kannst und trotzdem weitermachst. So, weil wenn ich so ein Ergebnis habe am ersten Spieltag, das kann schon einiges machen, aber eine Bundesliga-Saison ist lang, das wissen wir alle. Am Ende brauchst du auch keine 30 Punkte, um in der Liga zu bleiben. Und es geht darum, jetzt hier die 11 Dinger, die man eingesteckt hat, und trotzdem weiterzumachen und daraus was zu lernen. Und ich denke, was zu lernen wäre, war halt offensichtlich. Und das meine ich, es war eben so offensichtlich. Da braucht man keinen detaillierten Blick drauf werfen. Es ist sehr offensichtlich. Die Szene,
Frage, wie oft die zusammen trainieren. Also wie oft wirklich kommen alle zusammen. Ich glaube schon bei Paul Schütte meine ich nämlich, dass das nicht so häufig funktioniert wegen Fußball und Co. Also das muss sich der PCF jetzt mal richtig überlegen, wie man da, wie kriegst du die Jungs da
antrainiert an Futsal, ne? Du musst ja noch keine Krise hervorsehen beim PCF, sonst
ist es erst.
Deswegen, jetzt echt, aufstehen, weitermachen und beim nächsten Spiel dann
sprechen. Weil sie auch erkennen, dass einfach auch für den Trainer erkennen, dass das, was in der Regionalliga funktioniert, geht halt hier nicht. Vielleicht wollte er auch 1-gegen-1 Verteidigung spielen, könnte zumindest erklären, warum diese riesen Räume da waren. Nur dann brauche ich Spieler, die schneller sind als der Gegner. So, und das mache ich natürlich nicht gegen so ein junges Team wie Liria.
Und das machst du auch nicht in der eigenen Hälfte, also du lässt dich nicht in die eigene Hälfte fallen und machst das dann so. Also das ist auch ganz wichtig. Wenn du mal so ein Vollfeldpressing machst und dann wirklich einfach am Mann gehst, weil du den Ball brauchst, das ist schon was anderes. Da jagst du mit Intensität auch richtig und lässt dich aber nicht im 1 gegen 1 ausspielen. Das ist schon wichtig, dass du da eine gewisse Kontrolle hast, den Ball führenden gegenüber. Und das war hier eben in der eigenen Hälfte, es gibt echt viel, also das freut mich einfach, für Mühlheim freut es mich, dass es so offensichtliche Dinge sind, die man sehr leicht verbessern kann. Und die waren aber entscheidend in diesem Spiel. Und sie sind in der Bundesliga angekommen jetzt gerade damit. Also, und das ist das Ding. Und Liria ist erfahren, hat gute Spieler. Also du hast gerade schon Dres, ne, Fayazi sowieso. Und die Jungs da, die machen einen guten Job. Und denen darfst du sowas nicht anbieten. Das ist ja schon Bundesliga Classic, die Liria-Spieler. Die wissen, was sie zu tun haben in der Bundesliga. Die haben Erfahrung, die Jungs. Also viele davon auf jeden Fall. Und das war einfach jetzt da wirklich Erfahrung oder bist du seit, oder zumindest Bundesliga-Erfahrung, der als Club, der Verein. Und man hat gemerkt, die Verantwortlichen dort, die das halt auch da gecoacht haben und so weiter und auch gespielt haben mit Fayazi, das sind Jungs, die, wenn die sowas kriegen, das ist für die
kann der PCF auf jeden Fall dran wachsen. Ich hoffe es ja für mein ehemaliges Herzstück. Also, ja. So, dann Münster gegen Walimdorf. Da kann ich, glaube ich, auch noch am meisten erzählen. Das habe ich mir heute mal angeschaut nebenbei, indem ich den Livestream für nächste Woche Wuppertal vorbereitet habe. Übrigens, schaltet ein ab 12.45 Uhr. Wuppertaler SV über den Livestream von Wuppertal, aber auch unser Mr. Futsal bei YouTube. Also über beide machen wir. Gegen NK Kroatia Dortmund. Ich weiß noch nicht so viel über die Jungs. Ich bin mal gespannt. Nur so viel dazu. Und deshalb konnte ich aber parallel das Spiel schauen. 7-8 geht das Spiel aus. Melentin war mit dabei, reist jetzt immer mit. Fand ich auch schön, hat sich da mit dem Moritz Klemm, der Torwart, verletzt. Ich kam ein bisschen später rein. Hat dort mitkommentiert, konnte auch so ein bisschen was aus der Mannschaft erzählt, war soweit gut. Und die haben auch ein Problem mit der Kamera, weil das so helles Gegenlicht ist und die Kamera hat immer dunkel und hell und teilweise konnte man nur, es war wie so ein Schattenspiel.
Ja, so ein Phänomen, in Köln hat man das ja auch, wenn das Licht so einfällt, dass dann der Boden spiegelt und dadurch die Spieler dunkler werden und dann auch
im Hier war es, die Blende hat sich umgeschaltet, es war dann immer heller.
Ach so,
da war es so dunkel und dann, sobald die Kamera auf die Ecken gegangen ist, dann wurde das Bild heller. Das heißt, man muss den Automodus rausnehmen. Man muss einfach den Automodus aus der Kamera. Ja.
Ah, okay, aber ich meinte, für mich war das so, ich habe es ja auf dem Rückweg aus Frankfurt, habe ich mir mehr den Sound angemacht, habe aber dann, als ich zu Hause war, nochmal kurz mir die Sachen alle angeschaut. Also
spiegelt auch,
War ein wildes Spiel, ich kann nur einen Kommentar, den ich direkt, die Eindrücke, die ich hatte in den ersten 7 Minuten, der Eindruck war ganz klar, das sah so aus, als hätte Walimdorf einmal mehr auf dem Platz. Also da stand immer einer frei und die haben da mit One-Touch sich teilweise durchkombiniert in die Tiefe. Das kann natürlich nicht sein. Da wird Fabian Lampmann als Trainer sicherlich nicht zufrieden gewesen sein, weil sie dann auch schon sehr schnell sehr hoch hinten lagen. Ne? Das ist dann ja schon relativ zügig, ich glaube 0-4 war es dann. Also das war wirklich, da dachte ich, oi, was wird das? Ne? Aber dann halt kam eine entscheidende Szene, damit es wirklich auch ein wildes Spiel wurde, und zwar, dass Philipp Pless eine rote Karte gesehen hat, im Rauskommen, ne, rutscht da rein, gut auf 7 Meter kommt dann der Ball, der wollte ihn vorbeistibitzeln, es war kein Torschuss, er wäre nicht ins Tor gegangen und deswegen muss ich eins sagen und dann springe ich auch den Co-Kommentator Moritz Kemmel so ein bisschen als Torwart, der hat das auch so ein bisschen bewertet, ich fand die rote Karte auch sehr hart, ich finde sie sogar zu hart, denn Pless, der macht zwar außerhalb des Sechsers ein Handspiel, aber der Ball wäre einerseits nicht ins Tor gegangen und ich sehe also keine Torverhinderung. Und während auch Ribeiro zum Beispiel auch deutlich die letzte Verteidigungslinie hinter Pless bildet. Und es ist aus meiner Sicht daher eine sehr sehr, sehr harte rote Karte, die so nicht gegeben werden muss. Stell dir mal vor, ein Pless ist Ribeiro in dem Moment und ein Feldspieler macht dieses Handspiel außerhalb. Ich glaube, dann wird die Bewertung vielleicht anders ausfallen. Ja, weil, also
kann es aber sein, dass es kein Entscheidungs-, also dass quasi in den Regeln ist es nicht so, dass du gar keinen Handlungsspielraum hast oder keine Interpretationsspielraum, also es ist immer rot.
Aber es
Nein,
also außerhalb des Strafraums ist ja so, ist immer ein Handspiel, das kann auch ein Feldspieler machen. So, ne? Das muss ich auch mal betonen. Also genauso die gleiche Grätsche hätte jetzt auch ein Feldspieler machen können und dann kriegt er den Ball an die Hand oder an den Arm. So, das muss ich einfach mal betonen. Und aber beim Torwart ist ja häufig so, dass er irgendwie, kennst ja mal, du gehst ins La Cruz, schwingst den Arm durch und du bist dabei einen Schritt raus, kommt der Ball dagegen und das war ein Torschuss. Das heißt, wir sprechen hier von einer Torverhinderung. So, und das ist dann natürlich sicherlich, das ist mit Rot zu ahnden, könnte man sagen. So, aber ich sehe da eben nicht diese Torverhinderung, ja, und gleichzeitig Ribeiro ist wirklich im Lauf deutlich dahinter in der Verteidigungslinie und wenn der Ball da durchkullert, ist Ribeiro da und grätscht den ab. So,
ja, aber ich meine, ich frage gerade mal nebenbei hier nochmal Claude, wie das aussieht.
Warte mal Claude jetzt, ne? Claude ist nämlich der.
Ich habe Claude oder Gemini, eins von beiden, das war gerade noch
offen. Aber Claude hat sich jetzt für Futsal schon mal profiliert.
Er hat sich auf jeden Fall besser. Oh, aber mal gucken, was er jetzt hier, was er mir hier schreibt. Nein, automatisch rot ist das nicht. Der Torwart wird außerhalb eines Strafraums wie ein Feldspieler behandelt. Oh, Sebastian, richtig. Der hat dir zugehört. Es geht also die normale Handspielsystematik. Das Vergehen ist immer ein direkter Freistoß, aber die persönliche Strafe hängt von der Spielsituation ab. Ja, Rot verhindert klares Tor. Genau. Ja, also ich fand das auch, also erster Spieltag, dann bringst du diese Partie mit dieser roten Karte. Ich glaube, gibst du Gelb, da regt sich doch keiner auf irgendwie.
Genau, regt sich keiner auf. Aber okay. Was ich beeindruckend fand, wie ruhig Philipp damit umgegangen ist. Dass er einfach.
Das stimmt.
Ja, safe. Was willst du machen? Warum?
Ja, also, bis er erwischt worden ist. Kannst du auch sowas sagen, warum? Weil als Torwart ist dir das peinlich. Es ist, ich kann es dir sagen, das nervt dich, dass du diesen Ball berührt hast und scheiße und dann, ja. Aber lass mal das, ob das Foul war oder nicht, aber vielleicht.
Ich will nur einen letzten Kommentar noch geben, bevor du startest in deine Analyse. Denn Vorab-Kommentar, was mein Eindruck war, danach hat Weidendorf keinen weiteren Torwart. Also das ist der deutsche Meister, das ist Champions-League-Teilnehmer und der reist nur mit einem Torwart an. Und kleine Anekdote aus dem Lehrgang in Frankfurt, da haben wir über Spieltagsorganisation gesprochen und ab wann man wohl im besten Fall, da gibt der DFB Empfehlung tatsächlich dann, zwei Torhüter mindestens dabei haben sollte, ab der A-Jugend, sagt man dort. Ich hab sogar in einer Diskussion gesagt, ab der B würde ich da schon eher hingehen. Also das fand ich sehr schade, dass der deutsche Meister keinen dritten Torwart hat, weil Pönnecke vielleicht verletzt war oder sonst was, aber da keinen dritten Torwart noch als zweiten Torwart mitnehmen kann. Das fand ich sehr schade.
Und ich sag dir auch, nach dem Spiel bin ich völlig bei dir. Wenn du selbst keinen hast, nimm einen mit, der trotzdem an sich einfach Torwart ist. Irgendeinen. Ja. Weil, was nämlich hier passiert, ist nichts weiter als menschliche Psychologie.
Mhm.
Weil im Dorf war völlig überlegen und Münster hatte kaum Chancen.
Ja.
So. Also eigentlich, stell doch irgendwie den schlechtesten Spieler ins Tor, spiel ganz normal weiter. Erstmal hat Weidendorf einen Riesenfehler gemacht und Ribeiro ins Tor gestellt, weil damit durchbrichst du erstmal deinen Spielfluss und hast diese Unsicherheit. So, das war für mich ein katastrophaler Coaching-Fehler.
Er fehlt dir einfach auch in den 4 gegen 4. Das ist einer der wichtigsten Spielgestalter im deutschen Fußball.
Absolut. Katastrophaler Coaching-Fehler. Stell den schlechtesten Spieler bitte jetzt da rein, bitte geh in das Tor, weil es kommt doch sowieso kaum ein Tor. Also, und da stehst dann einfach da. So. Aber, und allein diese Psychologie, wenn du keinen hast und dann stellst du einen rein und oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wenn du einen hast von Anfang an, der ist zwar nicht gut, dann ist trotzdem ein Torwart da, alle geht und du kannst dein Spiel weiterspielen, weil der ein Torwart ist. Aber dieses, da ist ein Feldspiel drin, oh Gott, und jetzt mal Flying, das war ja völlig Wurst. Dann. Das wurde ja völlig wild, was die da gemacht haben. Das war jetzt ein Lehrstück von reiner Psychologie und wie man sich vercoachen kann, wenn man da irgendwie mit so einer kleinen Entscheidung. Das ist einfach, Ribeiro geht ins Tor, weil katastrophal.
Aber ganz ehrlich, wenn du hier die, 600 Kilometer fährst nach Münster, so, aus Stuttgart, und da weißt du ja mindestens einen halben Tag lang, dass du nur ein Torwart dabei hast, so mindestens. So, da musst du doch als Trainer diese Eventualität durchgehen. So, dass sowas passieren kann. Der kann sich auch verletzen. So,
das machst du natürlich.
Da. So, Und das fand ich echt spektakulär. Dadurch hat Münster dann eben, finde ich auch spannenderweise, auch psychologisch dann so einen Drive gekriegt, weil die Blut geleckt haben. Das soll ich nicht so Blut lecken, weil dann passiert natürlich auch, die spielen Münster in die Karte. Und Münster war wirklich in der Hinsicht heillos überfordert bis dahin mit Weilendorf.
Natürlich.
Ich habe echt gedacht, nach 7 Minuten, boah, scheiße, Fabian, dachte ich so, bitte, das darf man dir nicht antun, dachte ich in dem Moment. Also die Jungs, die sollen doch bitte jetzt besser verteidigen. Ja. So, weil ich schätze ja Fabian Landmann auch sehr in der Hinsicht. Also dass er ja schon, der wird ja auch, ja, also das war ein Glücksfall. Auch für ihn ist das ein Glücksfall dann in dem Moment und für die Jungs insgesamt. Und ja, wäre das nicht passiert, kann ich mir vorstellen, wäre das ein ganz klares Ding für Weilendorf geworden. Aber dieses Coachen, Ribeiro reinzutun, den damit rauszunehmen aus dem Spiel und dann aber auch in diese Flying-Geschichte die ganze Zeit zu gehen, das hat so viel Risiko gebirgt, dass dann auch Münster die Karte gespielt hat. So, ja. Also, ja.
War dann wirklich unglaubliches Drehen des Spiels. Man denkt sich, ey, die haben ja trotzdem noch, come on, da ist doch einfach armer Džindžić auf dem Platz.
Genau.
Gibt's doch nicht. Aber am Ende gut, war es ja auch die Qualität. Džindžić und auch Xydias hat das ja auch noch super gemacht.
Džindžić und Xydias sind dreifach Torschützen jeweils. Ja, und Xydias hat auch ein gutes Spiel gemacht. Ich glaube, für einen Einstieg bei Weilendorf ist Münster natürlich auch, ohne es despektierlich zu meinen, ein dankbarer Gegner für ihn, um da wirklich reinzukommen. Und ja, also man hat dann, als dann die zweite Halbzeit kam und Münster führte da auf einmal, auch schon recht deutlich dann mit mehreren Toren Unterschied. Und als sie dann aber den Flying gemacht haben, die hatten ja wirklich fast mit jedem Angriff eine 100%ige Chance dann. Also weil auch Münster mit dem Flying dann, also als Weilendorf musste, haben sie dann mit dem Weilendorf einfach einen Gang hoch höher gestellt oder geschaltet. Und ich will nicht sagen, am Ende hatte ich nicht das Gefühl, jetzt die letzten 10 Minuten oder so, dass Weilendorf das verlieren kann. Also auch ohne Torwart. So.
War auch übrigens letzte Minute waren drei Pfostentreffer. Also die letzte Minute war schon wirklich Ekstase pur. Das war
ein schönes Spiel. Also für war ein wildes Spiel, unterhaltsam. Also es war unterhaltsam, kann man sagen.
Total.
Ich freue mich auch persönlich für unseren U19-Spieler Jan Petzig, der Doppeltorschütze war.
Auch super Spiel.
Super Spiel gemacht. Super auch verteidigt in einer Art und Weise, wie er es halt vor einem halben Jahr noch nicht konnte, was jetzt schon langsam kommt.
War das Acker oder so, der auch relativ gut aufgefallen ist, der irgendwie junger Spieler ist, der auch im Stützpunkt?
Ist jetzt kein alter Spieler, aber war der nicht auch bei Köln, war der mal? Und ich habe mich mal unterhalten, der ist ja beruflich dann, ich glaube, jetzt nach Ippenbüren gegangen und Ippenbüren und Münster ist dann schon näher. Genau, wenn er das ist. Ich glaube aber, er ist das. Genau, ich muss mal gerade gucken. Nicht, dass ich da irgendwie...
Tian Acker, genau.
Ja, ich sehe jetzt kein Foto. Ne, hier, wir sagen immer, macht mal die Fotos. Aber der Punkt ist...
aber machen sie alle schön hier. Guck mal, bei dem Dorf und haben sie richtig schöne, homogene Fotos.
Ja, aber es ist nicht alles super einheitlich. Ne?
Guck dir das mal genau.
Aber komm,
so ein, wir kennen das schon schlimmer.
Ja, viel schlimmer. Also das ist hier, bitte, das ist eine 2. So, dürfen Sie so gerne so weiter.
Guck dir doch mal bitte mal MCH Bielefeld hier an.
Da will ich gar nicht reinschauen aktuell.
Das stimmt.
Was da alles, da sitzt der Vorstand auf der Bank als Feldspieler. Gut, aber ja, am Ende des Tages war es dann doch ein Arbeitssieg, trotz der Umstände für Weilendorf. Ich glaube, es war gefährdet, ja, kann man sagen, weil es hin und her ging. Und aber am Ende habe ich das Gefühl gehabt und auch den fachlichen Eindruck, die haben einfach den Gang höher geschaltet und damit auch mit dem Flying dann, also da konnte Münster dann auch nicht viel entgegensetzen. Am Ende war es nochmal ein bisschen trubelig, aber 8-7 geht aus meiner Sicht sogar auch in Ordnung. Auch wenn ich Münster als westfälischen Vertreter, ich hätte mich sehr gefreut, wenn die nach dem MCH auch jetzt als zweiter westfälischer Vertreter in der Bundesliga hier einen Dreier eingefahren hätten. Also ich hätte mich mega gefreut, weil ich wünsche den Jungs auch alles Gute und vor allem unseren U19-Spieler Jan Petzig und zukünftige U19-Spieler, die dann da auch vielleicht auch Fuß finden können. Und cool, es war ein Spiel zu lernen. Auch Münster kann aus den ersten Minuten einiges lernen. Das sind die auch viel zu wild teilweise angegangen. Und ich denke,
also Fabian, wir haben schon eineinhalb Stunden übrigens. Ne? Hier kurze
Timecheck. Ja, heute ist doch Bundesliga-Start. Auf geht's hier. Isenburg gegen Ringsburg, brauchen wir nur die erste Halbzeit besprechen. 1-2. Was haben wir gesehen? Isenburg mit seinem Konzept mit Hamburg und Gabriel Oliveira. Und Regensburg wie gewohnt hat Alibi U19-Spieler auf der Bank. die ein bisschen mitfeiern dürfen. Aber wer spielt? Es spielen 5, 6 Spieler. Lukas Krull spielt fast durch. So, das ist die Zusammenfassung des Dings. Und aus meiner Sicht gewinnt Regensburg verdient, weil sie es einfach kontrolliert haben. Insgesamt, dass man nicht das. Ich hab nicht
hast
das
du das Spiel gesehen irgendwo?
Ja, also ich habe hab mir am Abend. Also
wo war das denn? Ich habe davon nur mal bei
doch, Sport Europe. Er hat es gestreamt.
Okay. Ne? Also, ja, ich habe das nicht mal bei Sport Europe
geguckt. Da bin ich bei Isenburg auf die Story gegangen und dann gab es da, glaube ich, da war ein Link. Aber ich habe es auf jeden Fall gesehen. Also ich habe mir das auf jeden Fall
reingezogen.
Wichtig auch, Isenburg ist ja relativ nah am DFB-Campus. Einige Teilnehmer sind auch dahin gefahren. Die sind dahin gefahren, um sich das anzuschauen. Pech gehabt einige, die kamen erst zur zweiten Halbzeit, ist nichts mehr passiert. Weil in der ersten Halbzeit war das Spiel entschieden. Aber ich habe es mir dann nochmal im Real Life dann angeschaut, also zumindest die Szenen und auch dann.
Haben auch noch einen Torwart, ne? Also Gimaresch ist noch Zweiter, hier ist ein anderer Typer, bin mal gespannt. Okay, muss ich mal
auch nicht schlecht. Ja, aber es ist schnell erzählt und es ist leider bei Regensburg aus meiner Sicht, es wirkt wie die alte Chose. Es ist, der brasilianische Flair, der am Ende hier, oder mit Disziplin, weil durchaus die Spiele auch sehr diszipliniert. Und der ESV gewinnt also sein erstes Bundesligaspiel. Also der ESV.
Stimmt, ne?
Ja. Ehemals, ja, ne?
Ja, das ist schon ein gutes Team auf jeden Fall zusammengetragen. Ist ja auch eine gute Leistung. Und das ist auch noch gegen das Team, was sehr, sehr hohe Ansprüche hat. Ja gut, haben wir gesprochen, kann man mit einem Trinken oder weniger eine Meisterschaft gewinnen? Schwer. Ja, also sieht man jetzt schon im Ansatz.
Gut, sie haben schon mal belegt, dass es geht. Ne? Und das ist ja auch hier, ich sag mal, das ist ja die ökonomische Variante gerade. Ne?
Ich meine Isenburg.
Ach so, Isenburg. Ach so, Entschuldigung.
Ja, Regensburg. Regensburg trainiert ja nochmal. Aber
ja, Isenburg. Den Eindruck habe ich nicht, aber die Saison ist noch lang und am ersten Spieltag wage ich es nicht zu sagen, wer Meister wird. Isenburg hat auf jeden Fall Kohle, die sie investieren. Wie sie es investieren, was dafür
rumkommt. Übrigens Anekdote, weil Isenburg United steht da nicht im DFB-Net. Da steht der Fußball, hier steht noch SV Pass noch Isenburg, weil wohl die Gründung, so wie ich es verstanden habe, mit dem Verein und die Umschreibung, das hat alles noch nicht rechtzeitig geklappt. Deshalb ist es nämlich noch nicht Isenburg United im DFB-Netz, sondern weiterhin SV Pass nach Isenburg.
Oh, aber mit dem Spielrecht und alles? Ah, gut, ist ja Futsal-Spielrecht, das geht. Ja, aber.
Also, offiziell bleibt es erstmal wahrscheinlich die ganze Saison.
Das ist aber auch wieder ein Fail, Alter.
Also wenn das stimmt, die sind wieder, man hört ja ein bisschen was hier und da.
Ja, aber
kann sich gerne mal jemand melden.
Es ist ja bei Fußball die SV Pass
nach Isenburg. Genau.
Das ist dann ja schon auch wieder eine Inkongruenz, die. Ja, das ist schade. Gut, Überraschung. Pfarrkirchen, 5-5 gegen Bad 05. Geil. Also ich habe es nicht gesehen. Das ist das einzige Spiel, wo ich keine Eindrücke habe
von. Ich habe die erste Halbzeit, die ersten 15 Minuten habe ich noch heute geschafft. Heute hat vor allem durch Standards geglänzt, die ersten zwei Tore durch Standards. Ansonsten gibt halt Frobiel hinten als Fix extrem viel Sicherheit. Man merkt halt, alle anderen Spieler, bis auf die zwei Tschechen, sind halt wie letzte Saison auch kommen immer mehr besser in den Futsal rein, aber man merkt halt, das sind keine ausgebildeten Futsalspieler, aber keine Froborel hinten gibt halt immer genau diese sehr viel Stabilität, dass das halt gut läuft mit dem Aufteilen und dann die Angriffe fahren, die sind halt einfach auch gut im Abschluss, das ist halt der Punkt, da ist die individuelle Klasse im Abschluss da, was ich gesehen habe und die fighten auch, du hast da 350 Zuschauer in der Halle, die fighten richtig. Und das pusht ihn nach vorne. Hat mir sehr gut gefallen. Da war auch Babilov bei Hot dabei. Und ich frage mich, ob das der Babilov ist vom FC Kadar, diese ukrainische Mannschaft. Also wenn mir das mal bitte wer zuhört und sagt, ob das der, weil der war stark. Der war auch beim FC Kadar damals beim Seleção Cup sehr, sehr, sehr gut. Und ist nämlich neu, Babilov. Haben jetzt ja auch die beiden Smith-Brüder, haben David Hase, Janis Grini ist ja auch noch vom Stützpunkt Jena dabei, haben ein paar junge Spieler dabei. Stream war super. Heiko Fröhlich mit Jedmir haben die beiden da im Tandem gemacht. Fand ich toll. Toller Stream, Overlays, alles richtig. Sah sehr professionell aus. Und die Trikots von Young Boys Balkan, absolutes Top-Rating diese Saison. Geile Trikots. Ja, die Weißen mit dieser Brezel. Die sind auch im Stream, sehen die richtig geil aus, muss ich sagen.
Ja, cool. Also ich sehe sie jetzt hier auf Bildern. Schön. Also wenn das passt für das Bild, muss ich auch was verpasst haben, wenn Jedmir und Heiko Fröhlich zusammen kommentiert haben. Es ist ja eine geile Kombi.
Ja, die beiden waren witzig zusammen. Ja. Diese super Erfahrung und Jedmir so ein bisschen mit seiner aufgerüttelten Art, so das war eigentlich ganz witzig, die beiden zusammen. haben sie gut gemacht.
Ja.
Aber alles gut, ja.
Aber ey, cool, Pfarrkirchen, als Ort auch, wo der Futsal-Event dann auch wirklich lebt in einer Art und Weise. hier schon sein erstes, also diesmal gegen einen, wir haben ja davon gesprochen, auch wieder durchaus ein Aspirant für die Meisterschaft mit Hohenstein, hier ein 5-5 rauszuholen. Stark.
Also, haben ja auch Gavritsch geholt, der hat ja auch zwei Hütten direkt gemacht und der Gavritsch war mal hier, mal da, immer wieder bei Futsalverein. War ja auch mal bei 1860, auch bei Balkan Boys war er doch auch irgendwie.
Okay.
War mal überall. Weil, ja, genau.
Ja, aber unabhängig davon, das ist doch ein, also klar, man kann davon sprechen, wenn man gewinnt, ist es ein gelungener Saisonstart, aber für Pfarrkirchen ist das hier eher ein gelungener Saisonstart als für Hot Boys 5. Das auf jeden Fall. Diesen Punktverlust jetzt am Anfang, gut, ich finde es auch interessant zu sehen, dann am Ende des Tages, wie sich das über die nächsten Spieltage dann entwickeln wird, wer sich da herauskristallisiert. Wir werden sehen. Aber Hot hat hier auf jeden Fall nicht den Traumstart gelandet. So ist es eben. Und ich will aber betonen, dass Pfarrkirchen hier Glückwünsche auf jeden Fall zugesprochen werden müssen. Ja.
Ja. Freut mich, gut gemacht, geiles Event, haben sie verdient. Den Basketballkorb, ich habe gar nicht geguckt, der jetzt noch an der Decke hängt oder nicht, der KI abgesägte. Und auf jeden Fall wird wahrscheinlich der Torhüter angehalten sein, da drauf zu achten. Ja, und damit ist der erste Spieltag vorbei. Tolle Ergebnisse, mal ein paar Überraschungen auch, ist ja auch mal ganz gut, wenn nicht immer alles wirklich dann sehr vorhersehbar ist. Wir können dann nächstes Mal, lass uns doch mal diese Woche machen, Sebastian, unsere Tipps. Wir machen einfach einen Beitrag bei Instagram mit den KI-Tipps für alle Spiele. Das wird doch spannend.
Oh. Ja, wir machen einfach und die KI. Und
ja,
dann
genau.
Schauen wir mal,
dann,
wer gewinnt.
Ja, ja, genau. Lass uns das doch mal im Laufe
Mister
der Woche
Fußball
einfach posten.
Versus KI.
Ja, genau. Und dann gucken wir, wer die beste KI ist. Ja, genau.
Ja, können wir machen. Mach das mal.
Die beste Intelligenz.
Ja. Genau. Dann können wir das nämlich jetzt auch hier dann zu Ende bringen. Und Daniel, es war mir eine Freude. Und ich wünsche allen da draußen, die uns jetzt bis hierhin begleitet haben, eine richtig coole Woche. Lasst es euch gut gehen und genießt euer Leben. Na, bis dann.
Ciao.